Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Devils and Demons wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara.
Moin moin und herzlich willkommen zur 319. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind heute zum einen André.
Moin.
Und Theresa.
Hallo.
Und André hätte es beinahe nicht geschafft, aber du hast dir jetzt trotzdem noch, also du hast alles dafür getan, alles in die Waagschale geworfen. Und wie hast du es gerade genannt? Du sitzt wie ein Shrimp, um heute bei dieser Aufnahme dabei sein zu können. Erklär das doch mal kurz.
Ich sitze wie ein Shrimp. Ja, ich bin nicht zu Hause, ich bin unterwegs und musste das Feld räumen und sitze jetzt hier in so einem ausgelagerten Kindertisch in einem stillgelegten Raum in einem Haus. Und der Tisch ist sehr niedrig und ich musste mir jetzt so eine, ich habe mir so vier, fünf Brettspielboxen miteinander gestapelt, damit das Mic in meiner Sprechhöhe halbwegs ist, aber ich sitze immer noch trotzdem wie ein Shrimp. Und mein Unterrücken ist gekrümmt wie einer der 13 Ghosts wahrscheinlich. Und mal gucken, ob ich danach auch so aussehe und wie mich bewege wie einer. Und ja, ich habe
den. Du weißt, den 13. brauchen wir noch, ne?
Ja, ja, ja. Deswegen, ich melde mich schon mal an. Und ich habe den Film auch, geguckt zwischendurch und musste aber unterbrechen einmal, weil Shopping Queen kam. Da musste ich weg vom Fernseher. aber habe die letzten 16 Minuten noch geschafft danach. Und zum Glück ist der Film ja sehr kurz. Das hat mir in die Karten gespielt.
Ich stelle mir gerade vor, ihr kennt doch diese ganz normalen, diese standardweißen Gartenstühle, ne? Die irgendwie jeder hat.
Diese Plastikdinger.
Ja, ja. Diese Plastikdinger. Und da gibt es doch auch diese Kindervariante für, diese ganz kleinen davon. Und ich stelle mir gerade vor, wie du mit deinem Hintern quasi in dieses Ding so reingepresst hast, in so einen kleinen Stuhl und an so einem kleinen Tisch sitzt.
Fun Fact: Ich wäre wahrscheinlich wäre es die beste Alternative, weil dann wäre ich, glaube ich, wirklich auf Mikrohöhe. So sitze ich auf einer Couch an einem zu niedrigen Tisch und muss mich halt nach vorne krümmen. Also ich glaube, so ein Kinderstuhl wäre tatsächlich in diesem Fall ausnahmsweise die bessere Alternative, auch wenn ich danach nie wieder da rauskomme wahrscheinlich.
Sehr gut.
Der für immer meinem Hintern hängt.
Wer auch am Hintern hängt, ist der Oscar, der oder die Oscars, die verliehen wurden am vergangenen Wochenende. Ich glaube, ich bin der Einzige, der das live geguckt hat von uns dreien, aber unabhängig davon gesehen, kam auf Social Media wieder gerade unter den Horrorfans die Diskussion auf, warum Horror so unterrepräsentiert ist auf, und das ist jetzt gar nicht mal unbedingt auf die Oscars an sich bezogen, sondern bei solchen Filmpreisverleihungen. Und wenn man sich das mal so anguckt, André, gerade bei den Oscars, also da muss man ja wirklich mit der Lupe suchen, um da mal irgendwie ja, mal Horrorfilme nominiert oder gar als Preisträger zu sehen. Also mal so ein Exorzist, der mal für ein Drehbuch und für den besten Film auch nominiert war. Und wenn wir so Get Out vielleicht noch als Beispiel, als vielleicht einziges modernes Beispiel, glaube ich, Black Swan, aber das sind schon so Sachen, da muss man schon auch die Genre-Schublade, sag ich mal, sehr weit aufmachen, um das noch als Horror, sag ich mal, interpretieren zu können. Das Schweigen der Lämmer damals hat ja sehr viel abgeräumt, aber das ist ja alles schon, sag ich mal, im Thriller-Bereich. Kannst du dir erklären, warum Genrefilm immer so unterrepräsentiert ist bei solchen Preisverleihungen? Oder liegt es einfach daran, dass wir irgendwie irgendwelche Scream Awards oder sowas haben, wo dann, oder gibt es die überhaupt noch? Weiß ich gar nicht mehr. Früher gab es die zumindest mal. Dass das einfach, ja, ich weiß nicht. Also, es sind ja populäre Genres. Ich meine, mit Horror kannst du immer Geld verdienen, Kasse machen, aber bei Verleihungen, da wo es um Seriosität geht, um Anspruch, da sind wir dann plötzlich außen vor.
Also ich habe die Scream Awards erstmal gibt's nicht mehr. Ich glaube, die sind, das ist so ein bisschen das Opfer seiner MTV-Ära. Ich glaube, die gibt's nicht mehr, soweit ich weiß. Weil das, was die so ein bisschen gemacht haben, so Kill of the Year und sowas, ne, das haben ja dann später irgendwelche YouTube-Channel dann quasi übernommen. Ich glaube, diese Awards, diese Award-Geschichten für Horror explizit sind ein bisschen vorbei. Schade eigentlich. Muss man vielleicht mal wieder aufleben lassen.
Also ich weiß, Dead Meat auf YouTube, die haben ja ihre Dead Meat Awards.
Na klar, genau. Eben, das meine ich so Community-mäßig haben sie es dann aufgezogen. Die haben ja auch extrem hohe Reichweiten. Aber eben offiziell, in Anführungszeichen, so offiziell größere Broadcaster, glaube ich, haben das dann auch aus den Augen verloren irgendwann. Und was halt Preisverleihung angeht, ich glaube, es ist halt immer noch, ich glaube, das ist alles immer noch so ein Nachhall einfach dieser Video-Nasty-Zeit, dass Horror einfach bis heute, obwohl, wie du sagst, damit groß Kasse gemacht wird, dass Blumhouse jedes Mal 5 Millionen reinsteckt und 100 macht, ne, also dass Horror eine Erfolgsformel sein kann oder oft ist, wenn man ein bisschen sich Mühe gibt, natürlich nicht letzten Trash produziert, aber wenn da ein bisschen Production Value hintersteckt und man halbwegs irgendwie was draus macht, dann ist Horror eigentlich immer ein Garant für Kasse. Das ist Fakt, aber ich glaube immer noch, dass da eben dieser Beigeschmack hängt, dass es halt irgendwie ein bisschen nasty ist, dass es halt etwas ist, was eben trotzdem nicht Mainstream ist, obwohl es Mainstream-Massen anzieht, ne? Und glaub irgendwie solche, das ist immer noch so dieses Academy-Ding halt, gerade bei den Oscars, es ist halt, ja, es ist ein Stück unter unserem Niveau, ne? Wir wollen hier irgendwas mit Anspruch halt küren und wie Seriosität, und dabei spielen halt selbst eben genug Oscar-Preisträgerinnen und Oscar-Preisträger ja auch in Horrorproduktionen mit, haben auch ihre Anfänge da, haben wir auch schon oft genug im Podcast ja auch gehabt, ne? Dass viele dem Genre ja auch ihren Karrierestart oder ihr Kickoff zu verdanken haben. Aber ich glaube eben, dass es gerade in dieser breiten Gala-Masse, es ist immer noch mitgezogen aus den alten 70er, 80er Jahrezeiten, dass Horror halt irgendwas ist, was halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen verpönt ist, ne? So ein bisschen das Schäbige ist, so ein bisschen das, was unter uns, unserer Gala-Würde liegt, so, das Gefühl habe ich.
Ja, das Action-Kino ist ja gefühlt, spielt ja auch kaum eine Rolle, aber das ist wenigstens ab und zu noch nominiert irgendwie in beste Special Effects oder beste Sound oder in ja, so in diese Richtung, ne? Also es ist zumindest, kommt irgendwie vor, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Mission Impossible, der letzte, oder Guardians of the Galaxy oder sowas. Das spielt zumindest in solchen Subkategorien dann irgendwie eine Rolle, aber Horror kannst du da echt mit einer Lupe suchen. Aber
ich dachte halt ja, irgendwie, dass dann zumindest jetzt auch mit dieser ganzen, vielleicht war das auch so ein bisschen die Hoffnung des Genres, das mit dem so dem Elevated Horror, ne, quasi so, ja, mit den Ari Asters da draußen, dass damit halt so ein bisschen der Horror ja so eine neue Klasse erhält, zum A24, ne, dass die dann auch eben dann doch diesen Sprung schaffen, wahrgenommen zu werden. Es ist zwar Horror, aber mit mehr, ne, mit Drama, mit hohem Anspruch, mit tieferen Problemen, die dahinter stecken, irgendwie behandelt werden, tieferen Themen und eben vor allem auch einem sehr hohen Production Value, gutem Cast und so weiter. Aber selbst irgendwas wie Midsommar und Hereditary wurden ja überhaupt nicht bedacht, ne? Und es ist halt einfach auch da natürlich eine absolute ist schade, eigentlich eine Frechheit, ne? Also gerade auch so Hereditary, dass da eine hier, wie heißt sie, die Mutter?
Ja. Toni Collette.
Toni Collette, ne? Dass die nicht ausgenominiert war für die Rolle, ist halt eigentlich eine Frechheit, ne? Die hat sich ins Leib und Leben rausgespielt. Und dass sowas dann trotzdem völlig missachtet wird, ist einfach super frech.
Ja, das ist, sehe ich komplett genauso. Man hat ja damals eigentlich schon, sag ich mal, gerade was die Best Picture-Kategorie angeht, ja auch das Nominierungsfeld ja auch erweitert, ne? Es waren ja früher immer 5 Filme, jetzt ist es ja teilweise bis zu 10. Also man hat ja die Möglichkeit, damit zu spielen, aber ja, es wird komplett ignoriert, genauso wenn du dir anguckst, eben, was, ich hatte es ja eben schon erwähnt, in der Kategorie wie Spezialeffekte, da sind dann plötzlich dann auch alle nominierten Filme, ja, okay, guck mal, was für tolle CGI-Effekte die haben, aber anstatt mal zu honorieren, was wir im Horrorfilm zum Beispiel für handgemachte Effekte haben, die ja eigentlich viel cooler sind als diese ollen CGI-Sachen, aber spielt irgendwie keine Rolle, ne? Aber auch irgendwie so Sachen wie Production Design und sowas, das könnte man alles deutlich genreaffiner gestalten, aber das scheint ja irgendwie nicht gewollt zu sein. Aber Theresa, für uns Horrorfans ist das ja auch gar nicht so wichtig, ne? Ob da jetzt irgendeiner einen Preis kriegt oder nicht. Wir gucken uns doch sowieso alles an.
Ja, also ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ob ich es dann in der Nacht noch gucken würde, selbst wenn jetzt ein Horrorfilm nominiert wäre, weil das einfach auch nicht so in meinem Interessengebiet liegt. Und ich kenne auch selten alle Filme, die dort nominiert sind. Und wenn ich dann halt irgendwie ein paar Filme kenne, denke ich mir auch manchmal, ja gut, kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Aber entsprechend, ja, ist es ja eh irgendwie, irgendwelche Leute entscheiden da irgendwas, was gut ist oder nicht gut ist. Aber das hat ja am Ende gar nichts mit mir zu tun, ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Und entsprechend sehe ich schon, dass es halt für die SchauspielerInnen und FilmemacherInnen ein großes Ding ist und total wichtig ist, aber für mich als Privatperson auch irgendwie scheißegal. Das ist mir auch alles viel zu spät, da bin ich eh schon viel zu müde. Deswegen, ich gucke mir halt immer so die Ergebnisse an und so die Highlights und denke so, ja gut, es hat jetzt auch gereicht für mich. Also juckt mich jetzt eh nicht so dolle, aber ja, es ist halt irgendwie ja trotzdem eine Wertschätzung und die fehlt halt irgendwie ja fast komplett in dem Genre. Und es ist halt auch irgendwie schade, dass wenn man ja sich dazu entschließt, einen Horrorfilm zu drehen, dass einem das vermutlich, selbst wenn man den irgendwie ja groß produziert, groß aufzieht, ein großer Name ist, dass man wahrscheinlich trotzdem keine Chance hat, selbst wenn man einen richtig krassen Film rausgehauen hat, dass man da irgendwie Beachtung findet. Und das ist halt einfach schade.
Ein Film, der durchaus vielleicht einen Oscar für sein Production Design verdient hätte, ist unser heutiger Film, nämlich 13 Geister. Ich sage es jetzt auch nochmal auf Englisch. Ich bin kein großer TH-Experte, deswegen sage ich es jetzt heute nicht so oft, aber 13 Ghosts aus dem Jahre 2001. Aber bevor wir vielleicht auf den Film eingehen, muss man ja dazu sagen, André, dass es sich ja dabei um ein Remake handelt des Films desselben Titels aus dem Jahre 1960 vom berühmten William Castle, der ja durchaus ein sehr berühmt-berüchtigter Name im Horror-Genre ist. Er hat ja auch so Filme gedreht wie House on Haunted Hill, wie den Tingler, der ja auch ein sehr großer Name ist, und er hat ja viele Genre-Produktionen gedreht, und vor allem ist er ja dafür bekannt geworden, dass er sich immer irgendwas hat einfallen lassen, wie man irgendwie die Kinobesucher, wie man denen ein besonderes Highlight bieten kann. So ist es ja der Fall gewesen, dass man für 13 Geister, also damals 1960, den Kinozuschauenden so, Anaglyphenbrillen aufgesetzt hat, mit denen sie dann die Geister sehen konnten im Film, was ja total wegweisend ist für die damalige Zeit. Und im Tingler zum Beispiel wurde das Publikum in der Dunkelheit mit so wurmartigen Puppen beworfen von Statisten im Raum und all sowas. Er wollte immer so das Kinoerlebnis ein bisschen steigern, den Leuten irgendwas Besonderes bieten, und das ist schon aberwitzig, wenn man das so aus heutiger Sicht betrachtet. Lange Rede, kurzer Sinn, hast du das Original gesehen?
Nee, leider nicht.
Nee, ich auch nicht.
Aber es hat eines der lustigsten Reviews of Letterboxd, hat nämlich einfach jemand geschrieben, this had better special effects than The Flash.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
Das stimmt ja, wahrscheinlich.
Das ist auf jeden Fall irgendwas, was man mal unbedingt nachholen sollte. Aber es gibt ja auch gerade Anfang der 2000er, und da befinden wir uns ja gerade mit 13 Geister, gab es ja quasi gefühlt eine ganze Welle von Filmen, die ja sehr ähnlich sind in dieser Thematik. So diese Spukhäuser oder irgendwas mit Geistern, ne? Das Remake von The Haunting gab es damals. Es gab eben 13 Geister, es gab das Remake von House on Haunted Hill, es gab Ghost Ship. Also irgendwie war alles Haunted irgendwas sehr beliebt Anfang der 2000er. Viel hängen geblieben ist davon, glaube ich, nicht, weil es qualitativ auch in der Summe, glaube ich, nicht so doll war, Theresa. Aber plötzlich haben diese Filme irgendwie alle auch einen Kultstatus. Kannst du dir erklären, warum? So jetzt mit so einem Abstand von über 20 Jahren.
Na, ich glaube, weil die halt so ein Produkt ihrer Zeit sind. Und ich glaube, das ist auch ja eine Art Film, da kehrt man auch so schnell nicht zurück, weil die irgendwie selten ja richtig, man kann die ja selten richtig ernst nehmen, den heute ja auch nicht. Der ist ja an manchen Stellen so albern einfach nur. Und das aber in Kombi mit eigentlich einer super guten Idee, aus der man viel hätte machen können. Und ja, dieser Mix ist, glaube ich, irgendwie besonders. Plus dann häufig echt schlechte CGI-Effekte. Das trifft jetzt hier heute, naja, nicht so ganz basic 90er, Ende 90er, Anfang 2000er mäßig zu. Und ich glaube einfach, wie gesagt, es ist so, wenn du einen Film aus der Zeit siehst, dann erkennst du das halt sofort. Und ich habe das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen aufgeweichter, dass die Filme so ein bisschen zeitloser wirken. Ja. Aber vielleicht guckt man da in 20 Jahren auch wieder ganz anders drauf. Aber es gibt schon auch manchmal Filme, die schaut man, wo ich nicht so ganz einordnen kann, aus welcher Zeit kommen die jetzt, wenn ich es nicht wüsste. Vielleicht auch durch den ganzen 80s-Hype und sowas. Aber ja, ich glaube, dass das primär so der Grund ist, dass die irgendwie häufig in die Kategorie fallen von, ja, das wird man heute auch einfach so nicht mehr machen.
Ja, das ist, André, wir haben schon so häufig drüber geredet, das ist halt irgendwie Horror der MTV-Generation, ne? Man sieht es irgendwie gefühlt an jedem Schnitt, an jeder Post-Production-Einheit, die dort reingeflossen ist, und spätestens, wenn wir sehen, dass der Schriftzug des Films, der Titel des Films 13 Ghosts hier in Leadspeak geschrieben ist auf dem Filmposter, dann wissen wir sind Anfang der 2000er, Post-Millennium, ne?
Ja, absolut. Ist mir auch gleich aufgefallen, als ich den Titel gesehen habe, also zumindest natürlich im Original. Auf Deutsch haben sie es nicht übernommen, aber original ist ja das T, und das erste E eben wie eine 13. Eben die 13 ist eingebettet in den Titel. Und naja, kurz, weiß nicht, ob man, müssen wir Leadspeak erklären, vielleicht kurz für alle Nicht-Gamer da draußen und Gamerinnen.
Okay, Informatik ja, für Anfänger bei Andrew Hacker.
Oder Informatik vor allem auch für Anfänger, ja, aber es hat sich natürlich vor allem eben durchs Internet, durchs auch so quasi wie ein Meme ja verbreitet, dass man eben angefangen hat, ja, Buchstaben durch Zahlen auszutauschen. Es gab ja eben dieses Lead, also quasi 1337 ist ja so eine bekannte Abfolge, Zahlenabfolge, was für Elite steht. Und wie gesagt, wurde vor allem eben in so im Gaming-Bereich viel genutzt früher. Und ja, das hat sich dann übergeworfen, auch hier und da eben in den Mainstream und hier eben dadurch auch eben in den Filmtitel rein. Und ja, das ist wirklich ein absolutes Produkt oder eine Maßnahme seiner Zeit. Also ich glaube, darauf würde wahrscheinlich auch heute keiner mehr wirklich kommen. Klar gibt es immer mal wieder solche Zahlenspiele, aber das auch wirklich direkt so A einzubetten in die Schrift und das dann auch, dass eben die Zahlen auch die Buchstaben widerspiegeln, so, das ist ein bisschen aus der Mode gefallen, kann man sagen.
Nur ganz aber, kurz, ja. Frag mal Scream 6. Da war das doch auch so eingebaut.
Stimmt, haben sie, ja, hast du recht.
War es nicht sogar bei allen Scream-Teilen so? Also 4, 5 und 6?
Nee, bei 5 4 auf jeden Fall auch. Ja einfach nur Scream.
Ach ja,
oder?
Stimmt, aber beim, ja, aber da war auch 5 war aber eingebaut in, wie so ein, wie ein römische 5. Im M war es eingebaut.
Okay. Also ja, Scream hat den Absprung nicht geschafft.
Ja gut, Scream bleibt stabil in den 90ern. Ja, Scream bleibt stabil in den 90ern und nutzt es weiter. Hast du recht, komplett. Aber ja, jedenfalls wie hat dieses Leadspeak, ich glaube fast, dass gerade auch jetzt die jüngste Generation, glaube ich, kennt das fast gar nicht mehr. Das ist schon echt so ein, wer noch IRC und sowas kennt, ja, die alten Counter-Striker und Co., so die Ära war das eher, wo das sehr aktiv im Netz genutzt wurde. Heutzutage ist das ein bisschen wieder raus. Aber ja, jedenfalls merkt man daran, absolut Produkt der Zeit.
Bevor André jetzt oktomedial völlig abtaucht, tauchen wir mal in den Film ein, aber bevor wir das tun, gehen wir noch mal ganz kurz in die Werbung. In unserem heutigen Film geht es ja um 13 Geister. Unsere Partner von Holy haben da allerdings deutlich mehr am Start. Allerdings rede ich hier von Geschmacksrichtung und nicht von Geistern. Und ihr werdet davon sicherlich schon so einige ausprobiert haben. Dennoch will ich euch heute nochmal auf die brandaktuellen neuen Energies hinweisen und euch jene auch ans Herz legen. Zum einen der Thai Lime Toucan mit dem Kaffee-Limetten-Geschmack, der ist wirklich richtig schön fruchtig, sommerlich und vor allem nicht so aufdringlich im Geschmack. Ist also wirklich eine perfekte Erfrischung, gerade wenn ihr euch schon mal ein bisschen so in Frühlings- und Sommerstimmung bringen wollt, passt das, glaube ich, perfekt. Und für diejenigen von euch, die damals die entsprechende Sorte im Adventskalender verpasst haben, gibt es jetzt den Watermelon Whale auch einzeln. Ist auch eine richtig starke Sorte. Das haben mir auch jene Leute bestätigt, die ich mal von meiner Box habe probieren lassen. Klingt etwas pervers, aber pervers gut ist auch der Geschmack in dem Fall. Lol, aber naja, probiert es doch einfach mal aus. Es gibt auch zu diesen Boxen auch noch gratis Shaker on top aktuell. Und unsere Rabattcodes für Neukunden und Bestandskunden, die gelten natürlich auch weiterhin. Das spart ihr nochmal was obendrauf. Ihr findet die natürlich wie gewohnt in den Shownotes. Und denkt dran, mit jedem Kauf unterstützt ihr natürlich auch Devils and Demons, aber natürlich nur, wenn ihr Bock drauf habt und auch Geld dafür überhaupt. Und weiter geht's mit der Episode. Ja. Da sind wir angekommen bei 13 Geistern. Das ist ein Film, der co-produziert wurde von Dark Castles Entertainment, von Columbia Pictures und von Warner Brothers. Dazu gleich mehr. Der Film aus dem Jahre 2001 ist eine amerikanisch-kanadische Co-Produktion. Hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,6. Auf der IMDb eine 5,6. Der Film kam am 26.10.2001 in den USA in die Kinos und im Januar, am 17. Januar 2002 in die deutschen Kinos. Und der Film hat 42 Millionen Dollar gekostet und hat damit 69 Millionen Dollar eingespielt. Das klingt erstmal nicht so drastisch, aber das war tatsächlich ein riesiges Verlustgeschäft für Warner Brothers, da zu den 42 Millionen natürlich auch noch ein nicht gerade geringes Werbebudget hinzuzuzählen ist. Und da ist dann im Endeffekt tatsächlich ein Minusgeschäft daraus geworden und das kam gar nicht so gut an. Man hat dann auch direkt, man hatte ja zeitgleich dann auch noch Ghost Ship in Auftrag gegeben, auch eine Co-Produktion von Dark Castles Entertainment und Warner Brothers und der kam dann ein Jahr später in die Kinos und war auch ein kolossaler Flop und da hat Warner Brothers dann auch quasi diese Kooperation dann für beendet erklärt. Das hat nicht viel gebracht, man muss aber zugegebenermaßen auch sagen, dass 13 Geister damals mit Training Day, mit der Monster AG vor allem und From Hell auch eine ziemlich große Konkurrenz an den Kinokassen hatte. Also ja, vielleicht hat man auch einfach den Film vielleicht ein bisschen zu teuer produziert. Wenn ihr den Film sehen wollt, könnt ihr das tun. Auf Blu-ray, auf DVD und auch digital ist der Film überall erhältlich. Der Film läuft 91 Minuten. Und es gibt nur eine Schnittfassung und die ist ungekürzt ab 16 Jahren, beziehungsweise es gibt leider nur eine Schnittfassung, denn wenn man den Film sieht, André, kann man schon durchaus auf die Idee kommen, dass da bereits in der Post-Production ordentlich die Schere angelegt wurde und einige Kills rausgeschnitten wurden oder erheblich gekürzt wurden. Ich finde, das sieht man schon auch gerade am Anfang.
Ja, ja, total. Also wenn es so gewollt ist, noch blöder, aber ich finde eher, man kriegt zu viel vage angedeutet. Ich glaube auch, dass da vielleicht mal mehr geplant war, man dann vielleicht auch dann eben für die Kinokassen nochmal runter auf eine 16 wollte oder eben auch in den USA das Ganze ein bisschen entschärfen durch die MPAA, damit es vielleicht, ich weiß gar nicht, was war es in den USA, weißt du was? War es ein
NC-17, glaube ich.
Oh, NC-17 sogar, okay, nicht mal R-rated. Okay, da hätte ich jetzt fast sogar gedacht, dass sie da vielleicht auf ein PG-13 wollten oder so.
Also ich weiß, worauf du hinaus willst, bezüglich des einen Kills, auf den wir später noch zu sprechen kommen. Da war selbst die Crew überrascht, dass der durchgegangen ist.
Ich bin gespannt, welchen genau du meinst, aber ich kann mir auch dann wiederum nur vorstellen, ich glaube eher das Problem an dem Film ist eher unsere etwas unbekleidete Geisterfrau. Ich glaube, die wird in den USA eher das Rating hochgeschoben haben als die Gewalt.
Das glaube ich auch.
Aber ja, jedenfalls, auf jeden Fall sieht man hier und da, dass da sicherlich vielleicht mal mehr geplant war, ja.
Eine Content Note würde ich sagen, vielleicht könnte man sie aussprechen, da es in dem Film auch quasi eine Familientragödie gibt und dementsprechend auch so eine gewisse Traumaverarbeitung. Es geht um Verlust und Trauer, aber halt im Rahmen eines super unterhaltsamen Horrorfilms. Also Theresa, so minimale Content Note würde ich sagen. Ne? Also es ist schon, spielt jetzt keine allzu große Rolle, finde ich.
Ja, finde ich auch nicht, dass da nur sehr wenig Zeit mit Trauern verbracht wird in diesem Film. Also gut, am Ende kommt es ja noch mal ein bisschen, wird es ja noch mal ein bisschen eingebaut, aber die meiste Zeit spielt es auch keine Rolle.
Es ist schon ein bisschen absurd, weil es soll, glaube ich, eigentlich das Thema des Films sein, aber es spielt irgendwie keine große Rolle.
Die meisten werden trauern, weil sie den Film vielleicht gucken.
Oder verpasst haben. Wir haben einen Bodycount von 12. Im eigentlichen Film gibt es 4 Kills, aber dazu in der Anfangsszene direkt 8 Todesfälle. Todesfälle, jetzt war, ich habe gestern schon irgendwie in einem völlig blöden Zusammenhang Todesfälle benutzt. Ich meine, Kills, harte Kills gibt es da, beziehungsweise die Resultate daraus. Ich würde in Sachen Brutalität hier aufgrund des einen wirklich sehr, sehr grafischen Kills, würde ich dem tatsächlich noch eine 3 von 5 geben in Sachen Suspense. Der ist schon sehr actiongeladen und lässt eigentlich wenig Zeit zum Gruseln, aber durch die Optik der Geister und ja, ein paar gruselige Szenen hat er schon. Auch ich finde die Anfangssequenz durchaus atmosphärisch, würde ich den in Sachen Suspense eine 2 von 5 geben. André, was würdest du sagen?
Ich finde die Härte, also die Brutalität, der Film ist gar nicht so hart, wirkt aber hart. Das ist sehr interessant, da können wir gerne später mal drüber sprechen, ausführlicher. Also er hat ein, zwei Spitzen, aber ich finde, er wirkt wie ein brutaler Film, aber wenn man es auf die Laufzeit sieht, eigentlich überhaupt nicht. Das ist ganz spannend. Ich würde ihm auch fast eine 3 geben, obwohl er wahrscheinlich vielleicht sogar eine Einzelbetrachtung vielleicht eher so eine 2,5 verdient, 2 bis 2,5 verdient hätte, aber durch die ein, zwei Spitzen und irgendwie, wie gesagt, ich weiß nicht, woran es genau liegt, können wir nochmal drüber sprechen, aber ich würde ihm auch mal eine 3 geben.
Vielleicht auch ein bisschen im Genre-Kontext, also im Subgenre-Kontext, weil mir fällt jetzt kein Geisterfilm ein, der härter ist. Weil stimmt, für einen Geisterfilm ist der halt relativ hart.
Geisterfilm ist er sehr hart, das stimmt, ja.
Was würdest du Suspense-mäßig sagen?
Ja, ich finde auch eher, ja, eine 2 ist okay. Ich finde, das ist wiederum genau, also das trifft, das geht konträr zusammen. Er ist für einen Geisterfilm sehr hart und für einen Geisterfilm recht unsuspenseful, also und, ja. Und ungruselig. Ich finde, er ist mehr Action als Geisterfilm eigentlich fast schon, weil immer Tempo drin ist und wenig Aufbau. Es geht eigentlich immer nur geradeaus und es wird klar, gibt es hier ein, zwei kleine Jumpscare-Momente oder Versuche fast schon eher. Aber es geht eher so um Tempo, um Weglaufen, aber weniger um dieses Aufbau von Atmo irgendwo. Von daher finde ich auch wirklich gegruselt oder so, habe ich mich gar nicht mehr richtig gefühlt. Von daher, ja, zwei maximal, ja.
Die Verwendung des Anglizismus unsuspenseful schreibe ich jetzt in meine Wiki rein, die ich jetzt seit ein paar Wochen hier privat mitführe. Hey. Das ist ein neuer Tiefpunkt bei dir, André.
Danke. Ich versuche ihn immer zu untergraben.
Theresa, wie würdest du hier die Brutalität und den Spannungsfaktor oder Gruselfaktor beurteilen?
Ich finde das lustig, weil ich habe genau das Umgedrehte von André gedacht. Ich fand den jetzt gar nicht so brutal und ich glaube, eigentlich ist er brutaler, als ich ihn wahrgenommen habe. Ich glaube wieder wegen dem Problem, dass halt drumherum die Sachen manchmal so albern sind, dass dann die Kills irgendwie gar nicht so wirken, ist eher meine Einschätzung. Deswegen wäre ich da eher mit einer 2,5 gegangen. Und Suspense würde ich halt aus dem gleichen Grund auch noch mal ein bisschen runtergehen, weil ich finde, das kann fast gar nicht richtig aufkommen, dadurch, dass ständig irgendjemand irgendwelche bescheuerten Kommentare macht und einfach niemand dort die Klappe mal halten kann, um den Moment auch wirklich wirken zu lassen. Deswegen würde ich da 1,5 glaube ich, gehen.
Ja. Wenn ihr nicht wisst, ob der Film was für euch ist, ich würde sagen, wenn euch Filme wie das Remake von House on Haunted Hill, Ghost Ship, der neuere House of Wax, das Remake von The Haunting und tatsächlich, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, Cube gefallen, dann könnte 13 Ghosts auch was für euch sein. Und wenn ihr euch trotzdem noch völlig unsicher seid und ihr wissen wollt, worum geht's da eigentlich, da sorgen jetzt André und Theresa für Abhilfe.
Habe ich doch schon, mit unsuspenseful. Gehen wir rein. Cyrus, und jetzt kommt die Frage, wie spricht man diesen Nachnamen aus, bevor ich reingehe?
Criticus. Ich habe ihn ab da nur noch Onkel Cyrus genannt, glaube ich.
Ja, gut.
Ich hätte Criticus gesagt.
Aber ja, ist richtig. Ist
auch Criticus. Ich habe
keine Ahnung.
Wir können auch Onkel Cyrus sagen. Onkel Cyrus ist nicht nur ein ziemlich reicher Mann, sondern auch einer, der von Hightech und Geistern besessen ist. Gemeinsam mit einem Team und ausgestattet mit den neuesten technischen Errungenschaften jagt er nach den 13 Geistern. 11 davon hat er schon fangen können. Doch beim Versuch, den 12. Geist zu fangen, kommt es zu einer Katastrophe auf einem Schrottplatz. Mehrere Mitglieder seines Teams werden getötet und auch Onkel Cyrus selbst bleibt reglos zurück. Ein paar Tage später eröffnet ein Anwalt dem verwitweten Anwalt?
Nee, das ist vielleicht ein Wort zu viel. Der ist auch Anwalt, ne?
Ist ein Anwalt so viel, sind beide Anwälte?
Vielleicht. Nee, der ist doch Lehrer, oder?
Lehrer, genau. Lehrer ist sein Beruf. Sehr guter Einwand.
Ein paar Tage später eröffnet ein Anwalt dem verwitweten Arthur Criticus, dass sein Onkel Cyrus gestorben sei und er ihm sein riesiges Anwesen vererbe. Da es Arthur und seinen Kindern nach dem Tod oder der Frau bzw. auch Mutter finanziell nicht besonders gut erging, willigt er ein, sich das weit abgelegene Haus zusammen mit seiner älteren Tochter Kathy und seinem jungen Sohn Bobby anzusehen. Auch das Kindermädchen der Familie fährt mit. Vor Ort wartet schon Dennis Refkin auf die Ankunft der Familie. Refkin ist ein früherer Mitarbeiter von Onkel Cyrus, der glaubt, dass ihm noch eine Menge Geld zustünde. Deshalb gibt er sich zunächst als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Das Haus ist ein unfassbarer Glaspalast, dessen Einrichtung einem Museum gleicht. Doch auf den Wänden befinden sich merkwürdige Schriftzüge. Refkin geht in den Keller des Hauses, wo er von Visionen geplagt wird. Er trägt eine Brille, mit der es möglich ist, Geister zu sichten, und das geschieht auch, weshalb er dem Anwalt seine wahre Identität preisgibt und alle warnen will. Doch niemand hält diese Geschichte so richtig für glaubwürdig. Der Anwalt geht selbst in den Keller, entwendet dort einen Geldkoffer und setzt damit einen tödlichen Mechanismus in Gang, der das Haus versiegelt und die Glaswände zu einem unüberwindbaren Labyrinth verschiebt. Plötzlich taucht ein Geist auf. Der Anwalt weicht zurück, doch eine Glastür halbiert seinen Körper.
Sohn Bobby hat sich in der Zwischenzeit verlaufen. Die anderen suchen nach ihm und bekommen nicht mit, dass sich unterdessen die anderen Geister aus dem Mechanismus, einer Art Geistermaschine, befreit haben. Tochter Kathy wird von Geistern angegriffen, doch ihr Vater kann ihr gerade noch so helfen. Kalina Orezia, ja, taucht zur Unterstützung auf. Sie kennt sich ebenfalls mit der Materie aus und erzählt den frisch gebackenen Hauseigentümern vom Arcanum, einem Buch aus dem 15. Jahrhundert, das eine Maschine beschreibt, das in die Zukunft sehen kann. Genau diese Maschine ließ Cyrus erbauen. Das ist das Haus. Bei den Sprüchen auf den Glaswänden handelt es sich um Bannsprüche, die die Geister fernhalten sollen. Mittels der Energie der Geister würde sich das Auge zur Hölle öffnen können. In einem der Geister erkennt Arthur seine Frau wieder. Viel Zeit zum Grübeln hat Arthur jedoch nicht, denn plötzlich ist seine Tochter Kathy verschwunden. Die Geister greifen Arthur an, doch Dennis Rafkin kann ihm das Leben retten, wird jedoch selbst von einem Geist brutal getötet. Zur Überraschung der Verbliebenen taucht der für tot gehaltene Onkel Cyrus auf. Alles war nur ein finsterer Plan, um Arthur ins Haus zu locken, damit dieser geopfert werden könne und zum berüchtigten 13. Geist zu werden. Kalina Oresia ist eine heimliche Geliebte und sollte ihm bei der Umsetzung des Plans helfen. Trotzdem lässt Cyrus sie sterben. Arthur findet seine beiden Kinder auf einer Plattform sitzen, die von riesigen Klingen umkreist wird. Arthur schafft es, zu seinen Kindern zu gelangen, während Kindermädchen Maggie die Steuerung der Maschine und ein Tonband findet. Maggie gelingt es, die Maschine außer Kontrolle geraten zu lassen, weshalb sich die Geister nun plötzlich auf Onkel Cyrus stürzen und diesen töten. Die Maschine kollabiert und Arthur kann seine Kinder in Sicherheit bringen, ehe alles zerstört wird und die Seelen der Toten befreit werden.
Ja, das klingt doch schon mal sehr verwirrend und wenig einleuchtend, aber wir werden der Sache auf den Grund gehen.
Immer wieder ein beispielhafter Beweis dafür, wie viel Plot-Chaos man in den letzten 15 Minuten anrichten kann.
Definitiv, ja. Ich glaube, die Story selbst war jetzt irgendwie nicht so das wichtigste Anliegen bei der Produktion
dieses
Films. Ja, habe ich so das Gefühl. Umso gespannter bin ich tatsächlich dann doch mal das Original zu sehen, weil das glaube ich, ich habe jetzt tatsächlich auch nicht nachgelesen, was dort der Plot-Aufhänger ist, aber ich bin jetzt mal gespannt und werde mir den mal in den nächsten Wochen mal reinziehen. Ich hatte schon gesagt, das ist eine Kooperation zwischen Castle Entertainment und Warner Brothers. Castle Entertainment hatte ich ja zum Auftrag gemacht, quasi die alten William Castle-Filme zu remaken und nochmal groß ins Kino rauszubringen, und hat sich eben dafür als Partner Warner Brothers gesucht, aber diese Partnerschaft war eben von kurzer Dauer, da eben sowohl dieser Film hier als auch Ghost Ship, den wir ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch schon mal besprochen haben, eben kolossal an den Kinokassen floppten und eben beide heute irgendwie Kultstatus haben. Aber wie gesagt, wir kommen da, glaube ich, später nochmal drauf zu sprechen, warum das der Fall sein könnte. Steve Beck ist der Regisseur dieses Films, beider Filme tatsächlich, und er hat lustigerweise, André, auch direkt seine Filmkarriere danach beendet, nach Ghost Ship und 13 Geister.
Ja, super Vita hinterlassen auf jeden Fall.
Ja. Und wir haben rausgelesen, André, dass es tatsächlich auch eine tragische Kausalität ist ja in dem Sinne Quatsch, aber einen blöden Zufall gab, glaube ich, für viele der Beteiligten, die sich irgendwie da 5 Stunden lang oder so ins Make-up begeben mussten für diesen Dreh und dann ausgerechnet am 11. September 2001 zum Dreh kommen mussten für etwaige Nachdrehs. Und ich hatte irgendwie nur gesehen, dass das sich da alle ziemlich unwohl gefühlt haben, weil dort auch eben Thematik, Geister, Todesfälle, jetzt habe ich schon wieder Todesfälle gesagt, und Trauerbewältigung und so weiter. Und ich glaube, das war, ein ziemlich unangenehmer Drehtag damals, ne? Verständlicherweise.
Ja, auf jeden Fall. Also stell dir mal vor, wie du bist da gerade im Dreh, da sitzt in der Maske, bist vorbereitet und dann nebenbei hörst du dann plötzlich eben, was dann eben dann mit den World Trade Center passiert ist. Ich glaube, you have to do your job, aber ich glaube, das knallt nochmal anders dann da rein und weiß ich halt nicht, ob das so ein geiler Tag war für alle Beteiligten, sich da nochmal schnell da in diese, schnell in Anführungszeichen, in diese Kostüme bringen lassen zu müssen.
Theresa, steigen wir mal in den Film ein. Ich finde, der Anfang, erstmal muss ich abfragen. Also André, du kanntest den Film schon, ne?
Ich kannte den, ja.
Theresa, du kanntest den Film nicht. Wäre jetzt meine Prognose. Ach, jetzt wieder.
Doch, falsch. Ich habe den tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit erst geguckt, als mit Dominik die The Suffering-Folge aufgenommen habe. Meinte er zu mir, ich soll mal 13 Geister schauen, weil man da ja irgendwie auch mit Geistern interagiert. Und das habe ich dann auch gemacht und jetzt war der Rewatch doch schneller, als ich gedacht habe.
Okay, sehr gut.
Ja, also kurz hintereinander geguckt im Grunde genommen.
Dann trifft das vielleicht gar nicht so sehr auf dich zu wie auf André und mich. Ich finde, wenn man den Film zwar schon gesehen hat, aber vielleicht mit einer gewissen zeitlichen Distanz, dann vergisst man diesen Anfang auf dem Schrottplatz irgendwie immer.
Der komplett.
Irgendwie, ja, ne? Der ist irgendwie sehr weird, der ist irgendwie ungewohnt. Aber ich finde den eigentlich ziemlich cool, weil ich finde, der hat eine schöne klassische Gruselatmosphäre eigentlich so. Ich finde, der erinnert ihr euch vielleicht an die Autoschrottplatz-Szene aus, war es aus dem ersten Nightmare on Elm Street?
Aus dem dritten, ja, ne? Genau, ja, nee, genau, aus dem zweiten oder dritter?
Ich glaube, aus dem dritten.
Ich glaube, dritter, ja.
Wo Nancy ihren Vater nochmal sagt, komm jetzt, hör doch mal auf zu trinken und helf doch mal mit. Und dann
ja, geht das ist der dritte, ja. Dritte,
ne? Und auch so diese klassische, ne, wenn du so einen Schrottplatz in Dunkelheit tauchst, mit ein bisschen künstlichen Nebel und so weiter und ein bisschen so Geistern, das hat da schon eine ziemlich coole Atmosphäre. Und es geht ja hier, Theresa, auch komplett los mit Action, direkt irgendwie 8 Kills am Anfang, von denen wir zwar nur die Hälfte sehen, die aber, was wir zu sehen bekommen, fand ich durchaus ansprechend. Und ich musste, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt spreche ich dich die ganze Zeit an, Theresa, aber eigentlich will ich auf Jurassic Park hinaus und das bringt ja wieder nichts, weil du ja Jurassic Park nicht kennst. Deswegen fangen wir erstmal trotzdem bei dir an. Ich
werde nächste Woche gucken.
Wie fandst du den Anfang von 13 Ghosts? Diese Opening-Sequenz.
Ich hatte die tatsächlich auch schon wieder vergessen. Also das trifft auch auf Leute zu, die den Film vor einem halben Jahr erst gesehen haben oder, nee, ich glaube schon ein bisschen länger her, 3/4 Jahr. Ich hatte das auch komplett vergessen und ich war so, ach ja, stimmt, da war ja was. Und irgendwie finde ich ihn cool, aber ich finde, er wirkt fast nicht wie aus einem Horrorfilm, sondern eher wie aus so einem Gruselfilm. Aber schon auch so ein bisschen vielleicht für Kinder auf eine Art, weil er sehr drüber ist und sehr albern irgendwie. Also, ich meine,
so
allein.
Künstliche Gruseligkeit, ne? So.
Ja, genau. Und allein dieser Anfang mit diesem Blutbus da, das, also, da dachte ich mir, also irgendwie fließt da dann auch viel Blut, aber irgendwie war es auch ein bisschen lächerlich, obwohl so ein verlassener Schrottplatz, also da möchte ich, also ich möchte nachts auf gar keinen Fall allein auf dem Schrottplatz rumirren. Schon irgendwie ein gruseliges Setting, aber sie haben es schon auch geschafft, das ganz gut zu entschärfen. Und auch, ja, der Matthew Lillard, also der Dennis, ja, der haut da halt schon die ganze Zeit irgendwelche Sprüche raus und ja, macht so das Ganze, was gruselig sein könnte, ja, wirkt dann irgendwie eher ein bisschen albern, aber ich finde es trotzdem nicht verkehrt. Ich finde es halt trotzdem unterhaltsam, wahrscheinlich genau deswegen.
Ja.
Wenn ich jetzt wählen müsste, hätte ich es, glaube ich, trotzdem lieber in ernsthaft gehabt. Aber dadurch, dass sie sich hier an der Ecke jetzt entscheiden, einfach das einfach albern durchzuziehen, also aus meiner Perspektive, finde ich es dann trotzdem cool, weil es funktioniert dann und es ist dann irgendwie einheitlich und ich weiß dann auch schon, okay, ich muss das jetzt hier, was hier alles passiert, nicht so ernst nehmen. Ich muss einfach ein bisschen Spaß damit haben und dann läuft es auch.
Um meine Assoziation mit Jurassic Park kurz zu Ende zu führen, André, ich hatte, du erinnerst dich vielleicht an die Eröffnungsszene aus Jurassic Park, als sie dort diesen Velociraptor, glaube ich, irgendwie verladen zwischen zwei Containern irgendwie und sowas. Und du hörst die ganze Zeit den Raptor so rumkreischen und rumschreien und du siehst ihn aber noch nicht so richtig. Und du siehst dann die ganzen Leute, die da irgendwas verladen und an dieser Operation beteiligt sind. Und dann passiert plötzlich das Unglück. Der eine wird dort gefressen dort von dem Raptor und so weiter. Und ich muss gestehen, hab total oft an diese Szene gedacht, weil die total ähnlich aufgebaut ist. So unübersichtlich. Es ist alles dunkel. Du siehst noch nicht so richtig, was geht dort vonstatten. Plötzlich werden irgendwelche Leute in die Luft gerissen und zerfetzt und sowas, alles Mögliche. Und irgendwie musste ich an Jurassic Park denken. Keine Ahnung warum, aber ich fand, das war sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Aber vor allem zeigt dieser Einstieg das, was wir vorhin schon bei unserer Bewertung der Brutalität so ein bisschen angedeutet haben, dass das hier eben so nicht so eine Spukgeister sind, wie wir sie vielleicht aus anderen Geisterfilmen kennen. Es sind eben nicht irgendwie Casper, der Spukgeist aus dem Schrank, sondern das sind hier hochgefährliche, tödliche Geister, mit denen wir es hier zu tun haben, die keine Gefangenen nehmen. Und das, muss ich sagen, fand ich schon mal als gelungene Abwechslung.
Ja, auf jeden Fall. Also Jurassic Park verstehe ich auf jeden Fall, wo es herkommt. An Nightmare muss ich, wie gesagt, auch total denken. Oder aber auch einfach an so, es gibt genug Schrottplatz-Szenen irgendwie in der ganzen Horror-Historie irgendwie. Also du hast schon recht, Schrottplatz macht irgendwas, ne, atmomäßig. Aber vergessen habe ich es auch komplett. Also dass der Film so anfängt, hätte ich mir 10 Szenarien hingeschrieben, wie der Film anfängt. Ich hätte ja alle angekreuzt, nur den Schrottplatz. Ist ganz witzig.
Ja.
War auch komplett weg bei mir. Und ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Und es passt ja auch zu dem, was wir gesagt haben, es ist eben kein Conjuring, ne? Es ist eine ganz andere Richtung, ein Geisterfilm. Es sind eben nicht die Huibu-Geister, die sich irgendwo verstecken und dich einfach nur erschrecken oder eben Dinge umwerfen oder Türen knallen lassen, sondern es sind eigentlich Killer nur als Geister, so, die halt auch physisch dich angehen und dich in der Luft zerfetzen, so quasi. Und das machen sie halt mit dem Anfang auch recht schnell natürlich klar, wenn da diese Mannschaft da zerlegt wird und dieser Berserker-Geist da die Leute rumwirbelt und die Autotürme umwirft und so weiter. Also das ist halt, das macht es recht klar, in was für eine Tonalität der Film reingeht, nämlich doch eher Tempo, eher brachial und so weiter. Deswegen, das ist eine ganz andere Art von Geisterfilm und eben nicht der Klassiker, den wir hier haben.
Ja, wir lernen dann kurz die Filmfamilie kennen, um die es in dem Film geht und auch so ein bisschen deren tragischen Hintergrund, dass eben die Frau dort verstorben ist und wir hören das Ganze alles so ein bisschen während der Credits und dann taucht plötzlich der Anwalt auf von Onkel Cyrus, der den Nachlass dort sozusagen verhandelt und präsentiert, dass diese Familie, der es eben auch finanziell aktuell nicht so gut geht, plötzlich das riesengroße Anwesen von Onkel Cyrus vererbt bekommen soll, was Onkel Cyrus in einem Video präsentiert, was ja auch typisch Anfangszeit irgendwie gefühlt Internet, Anfang der 2000er. Also wer das Video gesehen hat aus 13 Ghosts, der weiß Bescheid, was ich damit meine. Mhm. Ich, ganz ehrlich, Theresa, wenn mir ein Verwandter von mir mit so einem Video irgendeinen Nachlass hier übermitteln will, hätte ich doch schon ein paar Fragen und Zweifel gehabt und wäre jetzt nicht so gutgläubig gewesen, wie es hier unsere Filmfamilie tut.
Es wirkt irgendwie wie aus X-Faktor. Ich weiß auch nicht, so die Vibes hat mir das komplett gegeben. Jetzt würde er mich gleich fragen, ob das wirklich so passiert, was hier gerade passiert. Ja, vor allem, wenn man so einen dubiosen Onkel hat, wo man eh schon nicht so richtig weiß, was der eigentlich die letzten Jahre gemacht hat. Und dann bekommt man so ein Video, das ist irgendwie eher eine Drohung als eine ordentliche Einladung, ist schon, wäre ich auch ein bisschen vorsichtig mit gewesen, glaube ich.
Ja.
Wichtig ist auch, dass der Desktop-Hintergrund so auch so schön okulte Zeichen hat und so. Sieht halt, also,
ja, genau.
Also wenn so der Laptop meines Anwalts aussieht, renne ich.
Ja. Genau, das meinte ich. Das sieht alles, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen wie diese, falls ihr euch erinnert, an Halloween 6 auf dem Monitor von Paul Rudd, wo da diese ganzen Sam Hain-Zeichen und sowas wo alles automatisch schon angepasst ist an der Thematik des Films, ne? Muss ja so sein. Naja. André, wir haben hier einen Cast, der zumindest die Besonderheit aufweist, dass wir hier, glaube ich, ja, vielleicht den einzigen oder den ersten amerikanischen Film haben, in dem gleich 3 arabischstämmige HauptdarstellerInnen teilnehmen. Wir haben hier zum einen Tony Shalhoub, der den Vater spielt, der dürfte vor allem den meisten Leuten als Adrian Monk aus der Serie Monk bekannt sein, hat aber auch viel als Voice Actor gearbeitet, zum Beispiel für die Cars-Filme von Pixar, aber auch für die neueren Turtles Live-Action-Filme. Wir haben hier F. Murray Abraham, der den Onkel Cyrus spielt, das ist ja schon, sag ich mal, eine Schauspiellegende, hat ja 1984 für Amadeus auch den Oscar als bester Hauptdarsteller bekommen und hat dementsprechend, das hat er selbst gesagt, nur für die Kohle hier bei 13 Geister mitgespielt. Und wir haben eine alte Bekannte, wo wir wieder, das zieht sich jetzt durch, habe ich das Gefühl, durch die letzten Devils and Demons Wochen irgendwie irgendwelche Jugendcrushes aus unserer Jugendzeit, André, ne? Wir haben hier Shannon Elizabeth, die hier die Kathy spielt, die kennen wir aus American Pie, aus Scary Movie, aus Tatsächlich Liebe, hatten wir vor kurzem hier erst im Podcast, in Jack Frost hat sie ja mitgespielt, hat eine relativ kurze Kinokarriere gehabt, die quasi nach 13 Geistern eigentlich schon vorbei war. Sie wurde dann irgendwie, habe ich gelesen, Profi-Poker-Spielerin bis ins Jahr 2013 und hat ziemlich viel Geld gewonnen dabei. Und leitet heute mehrere gemeinnützige Organisationen, zum Beispiel für Frauen in Afrika und für den Tierschutz. Dann haben wir Matthew Lillard, den kennen wir auch, der spielt den Dennis Rafkin, kennen wir aus Scream, aus Scooby-Doo. Hat zuletzt wieder ein bisschen Bekanntheit erlangt durch seinen Auftritt in Five Nights at Freddy's. Ich muss hier schon mal vorweg sagen, ich finde, er kann ja manchmal eine Nervensäge sein und ich finde, er spielt auch in gefühlt allen Filmen die gleiche Rolle, aber gerade hier in diesem Cast, André, muss ich sagen, reißt er doch so ein bisschen aus der Lethargie heraus. Ich finde, er ist irgendwie die einzige interessante Figur und ausnahmsweise hilft sein Overacting hier so ein bisschen mal, weil ansonsten muss ich sagen, hat der Cast, ich finde, der spielt ziemlich langweilig. Mag auch an der Figurenzeichnung liegen. Ich finde die Figuren auch per se relativ langweilig und da ist so eine Figur, die Matthew Lillard hier spielt, ja, irgendwie die einzige Person, die so ein bisschen, ja, für so ein bisschen Aufsehen sorgt, ne?
Ja, komplett, finde ich auch. Trotzdem muss ich sagen, dass Lillard mir ein bisschen auf den Senkel geht, weil er auch schon wieder so.
Ja, absolut.
Ne? Also seine Flippigkeit ist auch schon wieder ein bisschen drüber und ein bisschen nervig, aber ja, dafür, dass der Rest so entschleunigt fast schon spielt und da überhaupt gar kein Feuer drin ist bei niemandem irgendwo, ist man schon wieder dankbar für ihn irgendwo. Ja, weil er dann irgendwie ein bisschen Dynamik reinbringt, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Feuer irgendwo. Von daher, ja, ist er hier gut aufgehoben auf jeden Fall.
Und scheinbar war er, glaube ich, auch der Einzige, der wusste, dass vielleicht diese Story nicht ganz so ernst zu nehmen ist, wie es vielleicht die anderen Leute dachten im Cast.
Ja, vielleicht auch das. Und bei Shanda Elizabeth war halt wieder das Problem einfach mittlerweile, wie gesagt, ich kann sie halt durch American Pie und vor allem eben Scary Movie, es fällt mir so schwer, überhaupt sie ernst zu nehmen. Ich meine, wie gesagt, es ist jetzt nicht der stockernste Horrorfilm, aber trotzdem, ne, es ist einfach, sie ist da komplett für mich schon so eine Persiflage an sich. Ich warte die ganze Zeit nur darauf, dass irgendein Gag passiert, wenn sie im Bild ist. Da ist sie halt so gebrandet auf das Ganze in eher ihre Comedy-Rolle. Das ging auch schwierig, aber ja, der Cast insgesamt einfach nicht so strong.
Ja, man wartet irgendwie bei Shannon Elizabeth auf flache Gags oder nackte Tatsachen, eins von beiden. Ne? Und hier bekommst du in diesem Film gar nichts von beiden.
Nee, ich meine, es wird versucht, ne? Ja, genau, ein Jein. Dafür, dass vom Chakal angegriffen wird, das Erste, was zerkratzt wird, ist hier Top. Also das ist auch ein ganz klares Ding wieder vom 2001er Horrorfilm. Ja. Aber ganz blank wird es ja nicht, aber ja. Es ist wirklich ein bisschen, sie hat da einfach sehr ihren Fuß gesetzt, gerade wie bei Scary Movie. Deswegen warte man, finde ich, wenn sie die Szene spielt, eigentlich die ganze Zeit darauf, dass der Geist hinter ihr gleich stolpert oder sowas.
Therese?
Ja, ich habe halt auch, da gibt es ja diese Badezimmer-Szene, wo ich dachte, ich habe das auch schon wieder vergessen. Ich dachte, ja, okay, jetzt zieht sie sich halt aus, so, weil. Wir hatten das ja auch schon in Jack Frost, man sieht sie in einem Film und man weiß, was passieren wird, man wird sie vermutlich einmal nackt sehen. Da war ich so, ach ja, schön, passiert ja gar nicht, wunderbar, was eine Entwicklung. Dann so ein paar Minuten später kommt der Geist und stützt ihr das Shirt auf und ich dachte so, naja gut, ne, immerhin nicht ganz nackt, aber was habe ich erwartet, irgendwie muss es ja reinkommen. Es
war immerhin kein rapiger Schneemann unterwegs dieses Mal.
Nee, zum Glück nicht.
Nicht ganz so klassisch, aber generell würdest du uns zustimmen, dass die Familie doch eher relativ langweilig ist und auch jetzt ja eher mittelmäßig gespielt. Ich fand aber noch als Ergänzung dazu, ich fand den kleinen Bruder anfangs eigentlich noch recht unterhaltsam, weil der halt so einen gewissen schwarzen Humor mit reingebracht hat, weil er auch so eine gewisse Affinität für Mord, Totschlag und True Crime hat und das wurde dann aber auch irgendwann im Laufe des Films vergessen irgendwann. Ne?
Ja, du hast ja eben gerade gesagt, bei Matthew Lillard, dass das da vielleicht ganz gut war, dass der den Film auch nicht so ernst genommen hat. Und ich finde, das ist aber eine Problematik, die der Film an ein paar Ecken hat, dass ich mir denke, okay, also soll ich den jetzt ernst nehmen oder soll ich den jetzt nicht ernst nehmen? Und Figuren wie Matthew Lillard lockern das halt komplett auf und auch hier heißt sie Raw Digger.
Ja.
Heißt sie, ja, naja. Das ist ja kompletter Comic Relief und alle anderen tun halt wirklich so, als ja, würde wirklich das Leben davon abhängen und als wäre das jetzt alles super ernst zu nehmen. Und ich finde, es passt dann halt irgendwie nicht so gut zusammen, weil dann mir nicht so ganz klar ist, wie ich jetzt das bewerten soll, was da passiert. Okay, also ich bewerte es natürlich trotzdem auf meine eigene Art und Weise, aber dass mir so die Intention jetzt nicht so ganz klar ist, soll ich das jetzt irgendwie alles ganz fürchterlich finden oder soll ich es eigentlich auch ganz lustig finden, was dort passiert?
Ja. Es geht dann weiter. Es ist interessant, dass die komplette Handlung, die sich jetzt ergibt, komplett an einem Tag spielt und vor allem, dass sie ja sehr schnell erzählt wird, sehr kurzweilig erzählt wird. Auch die Geister tauchen relativ zügig auf und die Situation eskaliert zügig. Ich fand ich ein bisschen schade, André, weil wir kommen ja gleich nochmal ein bisschen genauer vielleicht auf das Production Value und auf das Production Design von diesem ja, Glaspalast, nennen wir ihn mal, zu sprechen. Aber ich hätte mir gewünscht, dass sie vielleicht das Gebäude erstmal so ein bisschen wirken lassen. Vielleicht sogar, dass die Familie dort wirklich einzieht und dass sich der Spuk sozusagen, wie wir es tatsächlich tropigerweise aus klassischen Geisterfilmen oder Spukfilmen kennen, erst im Laufe der nächsten Tage entwickelt. Aber das ist wirklich hier gleich zack, zack, zack geht, mag vielleicht für das Tempo des Films funktionieren, aber mir kommt die Eskalation ein bisschen zu früh, muss ich gestehen.
Ich war eigentlich ziemlich dankbar, dass es so flott geht, muss ich sagen. Ich finde halt dadurch, dass du den Anfang hast, der halt schon klar macht, wo es hingeht, und dann hast du ja den, also ins Haus kommen sie auch recht schnell. Und ja, ich meine, du weißt halt, was Phase ist. Dir wird so schnell irgendwie erklärt, was los ist. Und du erfährst quasi ja im Schrottplatz-Vorspann schon eben, dass er diese Geister sammelt. Dann kommt halt dieses Video, wo er dir auch wieder erklärt, dass er halt ein Haus gebaut hat. Und du siehst am Anfang ja schon, dass der Geist, dieser Moloch-Geist in diesen Glaskäfig gesperrt wird. Und dann kommst du ins Haus und siehst wieder diese Glaswände und du weißt halt sofort, was Phase ist. Also es gibt kein Mysterium, was er zurückhalten muss. Und deswegen war ich eigentlich ganz dankbar, dass es halt irgendwie direkt klar gemacht wird. Und dann treffen sie halt sofort eben auf Matthew Lillards Charakter, dass der halt auch Kohle will, hast du auch am Anfang schon gelernt. Also du weißt halt schon alles. Und ja, der macht halt nicht einen großen Spannungsaufbau dadurch. Aber ich war echt bei dem Film wirklich dadurch, dass auch, wie gesagt, die Handlung halt so dünn ist und sie sich ja eh für nichts wirklich Zeit nehmen, was dann irgendwie vielleicht eine tiefere Bedeutung hätte oder so. Das Drama um die verstorbene Frau oder whatever. War ich echt dankbar, dass er dann direkt reingeht und dass sofort klar gemacht hat, okay, diese Brillen kannte man ja auch schon durch den Anfang. Und dass sie auch sofort dann eben gefunden werden und dass dann eben diese Jagd nach dem Geld erstmal die Rolle ist und so weiter. Also es geht einfach Schlag auf Schlag, aber ich war dafür echt, muss ich sagen, dankbar, weil was willst du denn sonst groß machen in dem, also ne, wenn sie jetzt irgendwie noch ewig rumgedümpelt hätten, bevor sie überhaupt erstmal im Haus wären, wäre ich genervt gewesen. Und wenn sie dann im Haus gewesen wären und dann immer noch irgendwie ist eine halbe Stunde dauert, bis mal ein Geist auftaucht, wäre ich, glaube ich, auch genervt gewesen, wenn es trotzdem halt diese plumpe Erzählweise geblieben wäre. Ne? Von daher, ich finde, der Film bietet halt einfach so wenig auf der Ebene, dass ich halt dankbar war, dass es zumindest dann so schnell losgeht und dass dann insgesamt die Laufzeit ja, wie gesagt, auch kurz bleibt. Von daher, ich finde, das waren so vor allem die Stärken für mich des Films.
Theresa, bist du eher bei mir oder eher bei André?
Ich glaube dadurch, das habe ich jetzt ja schon mehrfach gesagt, dass ich den Film an vielen Ecken eher ein bisschen albern finde ich es gut, dass er auch einfach direkt reingeht und nicht erst versucht, also ich bin eher bei André und halt gar nicht erst versucht, irgendwie Spannung aufzubauen, die er halt am Ende eh nicht halten kann. Und da liegt ja auch gar nicht der Fokus drauf. Und ich glaube, wenn es halt eben eine andere Art Film gewesen wäre mit einer ganz anderen Tonalität, wäre das, glaube ich, schon auch der bessere Weg gewesen. Aber so wie es jetzt ist, glaube ich, haben sie sich einen Gefallen damit getan, weil sonst hätte der sich, glaube ich, ja, unnötig gezogen. Wir haben ja schon gesagt, die Charaktere sind jetzt alle nicht so super besonders. Was willst du denen noch 20 Minuten zugucken beim Existieren? Also haben mir die ersten 5 Minuten gereicht, um einen Einblick zu bekommen.
Jetzt haben wir dieses große Haus dort. Ich muss gestehen, ist für mich eigentlich das Highlight des Films. Ich finde, das ist ein echt großartiges, aufwendiges Setting. Das hat auch so ein paar Steampunk-Elemente dort, wirkt wie so ein Glaslabyrinth. Das ist sowas völlig Eigenständiges, Individuelles, was ich so noch nie in dem Film gesehen habe. Deswegen musste ich auch unweigerlich so ein bisschen an Cube denken. Und ich glaube auch, dass dieses Setting, glaube ich, auch für das hohe Budget verantwortlich war, weil es ist ja ein wirklich absurdes Production Design. Dafür war Sean Hargreaves verantwortlich, der hier echt eine tolle Arbeit abgeliefert hat. Ich habe mal ein bisschen ins Making-of reingeguckt, da waren irgendwie Tonnen an Glas und Stahl dafür notwendig. Es wurde wirklich alles handgemacht, da ist kein CGI drin, es wurde alles richtig gebaut. Und das, André, kann man sich natürlich vorstellen, ne? Wenn du ein Glasgebäude hast, das ist natürlich sehr kompliziert für so ein Dreh, ne? Wenn man bedenkt irgendwie, dass du da natürlich keine Reflexion sehen darfst von den Kameras, die Crew darf nicht zu sehen sein, die Kameras selbst dürfen nicht zu sehen sein, es muss noch irgendwie alles schwarz tragen, damit man das alles nicht so genau sehen konnte. Und auch diese lateinischen Schriftzüge, die dort überall an den Glaswänden waren, die dienten natürlich im Nachhinein auch so ein bisschen der Story, aber eigentlich dienten sie dafür, dass die Schauspieler nicht gegen die durchsichtigen, transparenten Glaswände gelaufen sind. Und das ist schon echt krass, muss ich sagen. Also ich finde es sehr beeindruckend. Und der Sean Hargreaves ist dann später auch nicht umsonst, glaube ich, auch bei deutlich größeren Produktionen für das Production Design verantwortlich gewesen, hat unter anderem auch fürs MCU gearbeitet, zum Beispiel bei Avengers Endgame war er dafür verantwortlich. Aber ich muss sagen, ist für mich das Highlight des Films und auch das, sag mal, der USP des Films.
Total, finde ich auch. Also das ist wirklich sehr, sehr cool und ich finde das ganze Production Design und das ganze Set Design auch wirklich echt cool und ich glaube, dass das nicht einfach war, wenn das wirklich alles verspiegelt war. Und es hat so eine, ja, es hat so eine weirde Mechanik, es hat so eine, man fühlt sich irgendwie, kennt ihr diese Mobile Games, wo man so irgendwie so Rätselboxen aufknacken, ja, muss, so diese Puzzle Games, so diese, wie heißen die denn? Nicht so Wimmelbildspiele, aber so in der Art, ne? Weißt du, was ich meine? Wo man so Puzzleboxen, Mechaniken aufknacken muss. So fühlt sich das an, als ob du eben in so einer riesen mechanischen Puzzlebox steckst. Und das haben sie schon cool gemacht, finde ich. Von daher, optisch funktioniert das. Ich finde, auf der Erzählebene funktioniert das Haus weniger gut, weil ich finde, dass sie es nicht geschafft haben, dem Haus eine Übersicht zu geben. Ich finde, du hast überhaupt kein Gefühl, wo du dich befindest. Das soll natürlich einerseits durch das Labyrinthartige so ein bisschen so sein, aber ich finde, als Zuschauer ist es dann, fehlt ein bisschen die Nachvollziehbarkeit teilweise so. Also sie irren ja wirklich nur durchs Haus später, sobald das dann auch diese Mechanik da aktiviert ist und sich die Wände verschieben, bist du halt vollkommen orientierungslos. Und einerseits, wie gesagt, könnte man sagen, okay, das passt zum Aufhänger, aber irgendwie fehlt mir dann teilweise so ein bisschen die Übersicht, wo gerade welche Person ist. Das haben sie halt überhaupt nicht geschafft, weil eben auch alles dann irgendwie gleich aussieht.
Ja.
Von daher auf der Erzählebene finde ich es nicht so stark, wie sie das Haus genutzt haben, aber per se an sich dieses Haus als Idee, als Konzept und auch in der Umsetzung als Set finde ich es wirklich sehr, sehr cool.
Ja, es wirkt echt ein bisschen verschenkt, ne? Man hat das Gefühl, dass die Zutaten geil sind, aber sie haben einfach keinen geilen Film daraus gemacht.
Genau, es wäre noch mehr möglich gewesen damit, genau, ja.
Es ist halt wirklich so, wie du schon sagst, ich bin auch vollkommen bei dir, gerade im Mittelteil besteht das halt wirklich nur daraus, dass Leute verwirrt durch die Gegend laufen, irgendwen suchen, ab und zu mal irgendwen finden, die Person dann aber wieder verschwunden ist und man einfach nur wahllos durch irgendwelche Räume dort durch die Gegend läuft und man nie ein Raum-Zeitgefühl dort hat und das irgendwie so ein bisschen, ja, verschenkt wird. Aber Theresa, wie fandst du das Haus und was daraus gemacht wurde?
Ich finde auch, das ist der beste Teil vom Film im Grunde genommen. Oder halt mit den Geistern und den Designs zum Teil. Das ist halt schon, es ist eigentlich zu gut für diesen Film. Und da ärgert man sich, oder ja, ich habe mich fast geärgert und dachte mir so, das ist so ein krasses Haus. Es ist so cool, man hätte so einen krassen, gruseligen, atmosphärischen Horrorfilm machen können. Und sie haben sich halt dazu entschlossen, es nicht zu tun. Und gleichzeitig haben sie halt aber auch, ja, auf eine Art ist irgendwie verbaut, dass andere Leute das einfach noch mal klauen, weil dafür war halt der Film auch irgendwie wahrscheinlich zu groß und zu bekannt, um das einfach unauffällig zu klauen und noch mal ein bisschen besser zu machen. Ja, entsprechend war das halt auch so eine Sache, wo ich mir dachte, oh, ich habe das Gefühl, hier wurde einfach ein bisschen Potenzial verschenkt. Weil, ja, es ist einfach ein unfassbar cooles Haus und ich habe das gesehen und dachte mir schon auch so, da sehe ich mich schon auch, wenn ich so unnormal reich wäre, dass ich mir einfach so ein richtig bescheuertes, mechanisches, riesengroßes Haus bauen würde. Und ja, fand das prinzipiell richtig, richtig cool und gehe da aber auch mit, dass so ein bisschen, ja, gefehlt hat, dass man das so ein bisschen besser wirken lässt und vielleicht auch, obwohl ich glaube, man hätte gar kein Konzept von dem Haus bekommen können, eben weil es so verschachtelt ist, aber ich finde trotzdem, die volle Wirkung wird nicht entfaltet, weil es ein bisschen zu hektisch am Ende einfach ist.
Wir haben ja erzählt, dass im Original die Kinozuschauenden ja solche Zellophanbrillen aufsetzen mussten, um die Geister auf der Leinwand sehen zu können. Dieses Gimmick hat man jetzt übertragen in den Film, André. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, dass eben die Figuren im Film Brillen aufsetzen müssen, um die Geister sehen zu können. Ist natürlich eine nette Anspielung, finde ich aber super dämlich. Ich finde das völlig bescheuert.
Auf jeden Fall. Auch die Brillen haben bei mir leider echt wieder Comedy Relief durch Scary Movie 2, weil da sind die ja auch mit eingearbeitet.
Also
haben sie ja quasi das Geisterschloss und hier 13 Ghosts vermischt, tragen sie auch diese Brillen. ja, es ist irgendwie, damit soll noch mehr dieses Hightech-Ding, habe ich gefühlt, unterstrichen werden. Das ist das, dieses Geist der Jagd halt, was ja, sie gehen hier ein bisschen weg von dem Parapsychologischen hin zum Tech, ne? Es ist halt eine Tech-Sache. Sie haben halt quasi die Technik.
Deswegen brauchen sie schnelle Brillen.
Sie haben die Technik so weit gebracht, dass sie halt Geister einsperren können, wahrnehmen, das alles halt mit technischen Lösungen, bis auf die Bannsprüche eben dann vielleicht, um sie wirklich dann festzuhalten, aber alles andere ist technisch gelöst. Diese Brillen unterstreichen das halt noch. Man braucht halt ein Hightech-Gerät, um halt in die andere, in die Totenwelt zu blicken. Ja, ich irgendwie schwank ich dazwischen. Irgendwie cooles Gimmick, nettes Gimmick, auch dieses halt, ne, dann der Junge findet die halt, setzt sie auf und rafft erst gar nicht, was die überhaupt macht und so. Ja, ist irgendwie nett, aber irgendwie auch nur eine dumme Spielerei.
Ja, im Kontext des komplett ohnehin unsinnigen Films fällt es dann jetzt auch nicht mehr so besonders negativ auf, ne, weil es ja halt auch nicht der einzige Quatsch ist, der da im Film drin ist. Es gibt immer so ein paar Sachen, die mir ganz gut gefallen haben. Ich fand zum Beispiel auch die Innenausstattung sozusagen ganz cool. Da sind echt coole Sachen drin. Das ist ja echt wie so ein Museum, was der Onkel Cyrus sich da aufgebaut hat. Der hat auch so eine riesige Waffensammlung. Da haben sie auch so ein paar Easter Eggs versteckt. Da ist zum Beispiel das Katana-Schwert aus Highlander mit drin. Und so ein paar kleine Sachen kann man entdecken. Kann man alles auch auf IMDb und so in Trivia-Sachen nachlesen. Müssen wir jetzt nicht nochmal alles wiedergeben. Das fand ich alles soweit ganz cool gemacht so. Aber wie gesagt, gerade der Mittelteil, ne, viel Umhergeirre, viel Gesuche im Haus, sehr repetitiv. Und man hätte halt die Zeit vielleicht ein bisschen anders nutzen können. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Wir haben hier echt coole Geister. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die sind auch alle richtig cool gemacht. Mit tollen Make-up-Effekten, alles handgemacht, gut getrickst. Q&B-Effekte waren hier mal wieder zuständig dafür, aber auch natürlich auch für die Gore-Effekte im Film. Und die Geister sind für mich das zweite Highlight neben dem Haus, und die sehen alle sehr unterschiedlich aus und hätten theoretisch alle coole Hintergrundgeschichten gehabt, die man im Film durchaus irgendwie hätte wiedergeben können, hat man aber nicht gemacht. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch durchaus mal das Bonusmaterial anschauen, wenn ihr die Blu-ray oder die DVD habt, da ist ein Extra drauf, das heißt The Ghost Files, und das dürfte somit zu den coolsten, ja, Heimkino-Bonusmaterialien überhaupt gehören. Dort gibt's nämlich so Mini-Clips und Mini-Analysen zu den einzelnen Geistern dort. Dort wird auch erzählt, dass der Regisseur Steve Beck sich die Geister ausgedacht hat und deren Hintergründe. Und die sind eigentlich ziemlich cool. Aber wenn ihr das nicht zur Verfügung habt, ich habe hier noch zwei coole Co-ModeratorInnen, die euch die Geister noch mal ganz kurz vorstellen. Theresa, mach doch mal den Anfang.
Der erstgeborene Sohn. Billy Michaels wurde als Kind beim Cowboy- und Indianerspiel von seinem Pfeil, der ihm jetzt aus der Stirn ragt, tödlich verletzt.
Also das Wort Indianer benutzen wir jetzt natürlich nicht, wie es hat Theresa jetzt einfach zitiert.
Genau, ich habe mich auch gefragt, so, ist das noch aktuell?
Ich weiß nicht, wie das Spiel, also das ist natürlich blöd, weil diese Spielform natürlich, ich glaube nicht, dass das Spiel heute Cowboy und Indigene oder so heißt, also keine Ahnung. Aber ja, alle wissen, glaube ich, was gemeint ist. André,
ja,
der nächste Geist.
Der nächste, der Torso. Jimmy Gambino war ein Spieler, der gewarnt wurde, sich nicht auf große Sachen einzulassen. Er verlor ein Pokerspiel gegen einen Verrückten, bei dem er seine nicht vorhandene Frau und Kinder verwettet hatte. Seinen Wetteinsatz konnte er nicht einlösen, was ihn später den Kopf kostete. Als Geist hat er keine Beine mehr und schiebt seinen abgetrennten Kopf immer vor sich her.
Die gebundene Frau, Susan Le Grow, war Cheerleaderin und eines der beliebtesten Mädchen an ihrer Schule. Sie war Ballkönigin auf dem Abschlussball, wo sie mit ihrem Freund Chad war. Auf der Party flirtete sie jedoch mit Billy Bob. Und am nächsten Tag wurde die Leiche von Billy Bob gefunden und zwei Wochen später dann Susans Leiche, die unter der 50-Yard-Line des Footballfeldes begraben war. Als Geist ist sie ungefährlich, doch man hört sie aus dem Keller rufen, was die Menschen nach unten lockt.
Die verwelkte Liebende. Jean Criticus, oder Jean heißt sie, glaube ich. Ne? Jean Criticus, ja, war Arthurs Frau, die bei dem Hausbrand vor einem halben Jahr schwer verletzt wurde und später im St. Luke Hospital an ihren Verletzungen starb. Als Geist trägt sie ein Krankenhaushemd und zieht einen Tropf mit sich. Das ist ja die Dame, die im Opening quasi verbrennt, ohne dass wir es sehen, wird nur auf der Tonspur erzählt.
Der zerrissene Prinz. Royce Clayton war 1953 auf seiner Schule der gefeierte Baseballstar. In einer Nacht legte er sich mit einem Raser an und forderte ein Beschleunigungsrennen. Wegen einer durchgeschnittenen Bremsleitung konnte er nicht mehr bremsen und starb bei dem Rennen. Als Geist trägt er immer noch seine Baseballjacke und schlägt mit seinem Schläger auf Menschen ein.
Die zornige Prinzessin. Dana Newman war eine junge plastische Chirurgin und wunderschön, was sie selbst nicht so empfand. Sie wollte immer hübscher werden und versuchte sich sogar einmal selbst am Auge zu operieren. Doch die OP scheiterte und Dana erblindete auf dem Auge. Später beging sie wegen ihrer Minderwertigkeitsgefühle in der Badewanne Selbstmord. Als Geist ist sie immer noch nackt und trägt das Messer, mit dem sie Selbstmord begangen hat, bei sich. Fun Fact, oder Produktionsfact, eigentlich sollte sie, glaube ich mal, The Suicide heißen. Das haben sie dann aber irgendwann geändert, weil es ein bisschen zu, ja, direkt klang wohl.
Die Pilgerin. Isabella Smith lebte während der Kolonialzeit und war eine Außenseiterin. Als ein Viehsterben begann, wurde sie dafür verantwortlich gemacht und in eine Scheune eingesperrt, die angezündet wurde. Isabella konnte entkommen, wurde aber wieder gefasst und an den Pranger gestellt, wo sie auch starb. Als Geist trägt sie den Holzpranger und erschreckt die Menschen.
Ja, jetzt gibt es quasi einen Doppelgeist, das große Kind und die grässliche Mutter. Harold und Margaret Shelburne lebten auf einem Jahrmarkt als Attraktion. Harold wurde sein ganzes Leben lang von seiner Mutter wie ein Kleinkind gefüttert. Als Margaret eines Tages entführt und ermordet wurde, rächte sich Harold an den Mördern. Doch er starb, weil ihn niemand fütterte. Als Geist füttert Margaret Harold immer noch und er hat noch die Axt, mit der er die Mörder seiner Mutter getötet hat.
Der Hammer. George Markley war ein Schmied am Anfang des 20. Jahrhunderts. Er wurde des Diebstahls bezichtigt und daraufhin wurde seine Frau und seine Tochter ermordet. George übte Rache, tötete die Mörder seiner Familie, aber wurde danach an einem Baum gehängt und ihm wurden Metallnägel durch den kompletten Körper getrieben. In seinem Fleisch als Geist stecken die großen Nägel und er schlägt mit seiner Hammerfaust auf seine Opfer ein.
Der Schakal. Ryan Coon wurde 1887 als Sohn einer Prostituierten geboren. Mit zunehmendem Alter wurde sein Appetit auf Frauen immer größer und er biss mehrere Prostituierte zu Tode. Nach den Morden ließ er sich in eine Klinik einweisen, wo er in eine Zwangsjacke gesteckt wurde und bekam später einen Metallkäfig um den Kopf, da er an der Jacke kaute. Bei einem Brand in der Klinik wollte er freiwillig zurückbleiben und starb. Als Geist ist er so schnell und flink wie ein Raubtier und greift seine Opfer mit den abgebrochenen Fingernägeln an. Er ist das Zeichen des Höllenwinters. In einer Filmszene bezeichnet Hellseher Dennis Rafkin den Schakal als den Charlie Manson unter den Geistern.
Der Moloch. Horace Breaker Mahoney wurde als Baby von seiner Mutter verstoßen und als Kind von den anderen wegen seiner Größe gemobbt. Er lebte mit seinem Vater auf dem Schrottplatz. Als der Vater gestorben war, musste Horace alleine auf dem Schrottplatz leben, was ihn wahnsinnig machte. Er tötete Frauen und später auch Männer, zerriss sie und verfütterte die Stücke an seine Hunde. Die Polizei hatte einen Verdacht und verhaftete ihn, doch er zerstörte die Handschellen und tötete 3 Polizisten. Das SWAT-Kommando rückte an und schoss ca. 50 Kugeln in seinen Körper. Als Geist trägt er seine zerrissene Kleidung und man sieht die Schusswunden. Er stemmt seine Opfer hoch und bricht ihnen alle Knochen.
Ja, vielen Dank an euch. André, würdest du mir recht geben, wenn ich die Geister, vor allem auch wie sie eben präsentiert werden mit diesem handgemachten Make-up und den Effekten, als Highlight neben dem Haus bezeichnen würde?
Ja, definitiv, ja. Das glaube die beiden, das sind zusammen im Verbund, sage ich mal, Geister und Haus, ist das Highlight so, ne? Auch, also gerade audiovisuell. Die ganzen Designs sind echt irgendwie cool und einfallsreich und ja, ist, wie man jetzt so hört, sie haben alle Backstories bekommen, leider spielen sie im Film halt keine Rolle, ne? Hätte man das irgendwie noch so ein bisschen mehr eingebunden und zum Beispiel mit dem Baseballschläger und sowas, man weiß gar nicht, warum die halt ihre Eigenschaften haben, man weiß nicht, warum der Schakal einen Käfig um den Kopf hat, man erfährt das halt alles irgendwie nicht so richtig, was total schade ist, weil ich finde, da haben sie einfach coole Monster geschaffen, oder coole Geister geschaffen, die wie gesagt auch optisch was hermachen, die Kostüme und Make-ups sind eigentlich ziemlich cool, also von daher auf jeden Fall, die sind so die Highlight-Riege und auch wie sie so vorgehen und überhaupt eben die Eigenschaften, wie gesagt, hätte man das Hintergrundwissen, was jetzt wir hier haben, im Film irgendwie verbaut, dann wäre es auf jeden Fall noch viel cooler geworden.
Ich glaube, es sind vermutlich dafür zu viele Geister gewesen. Ich überlege auch, wie man den Film hätte schlank lassen können, wie er ist. Aber trotzdem darauf hätte nicht verzichten müssen. Sehe da tatsächlich auch keine große Möglichkeit für. Vielleicht hätte man das, ich meine, der Film hat eh schon totale MTV-Stilistik, dann hätte man auch wie bei Zombieland irgendwie einfach kurz so einen Text einblenden können.
So eine Einblendung oder eine kurze, ja. So eine kurze Flashback-Sequenz, wo man ganz kurz was aus dem früheren Leben sieht oder sowas, ja.
das hätte dann irgendwie auch keinen Unterschied mehr gemacht. Theresa, was ist dein Lieblingsgeist im Film?
Ja, ich finde tatsächlich, dass relativ viele untergehen.
Ja, das stimmt.
Ich hab ja auch parallel jetzt nochmal alle auf, dass ich mir die nochmal angucken kann. Und ich glaube, also gerade jetzt irgendwie so die gebundene Frau, kann mich nicht erinnern, dass ich die mal gesehen habe oder den Typen mit dem Baseballschläger, oder sind irgendwie einfach nicht so präsent, ne, während andere halt deutlich präsenter sind, auch vom Design her. Und ich glaube, ich finde den Thor so am coolsten. Also, weil irgendwie hat der sowas, ist cool. Eigentlich ist er, ich meine, es ist halt ein Thor, sowas, was will der machen, ne? Irgendwie ist er zum einen sehr hilflos und gleichzeitig schon sehr beunruhigend, wenn ich den jetzt bei mir in der Wohnung treffen würde. Also der hat trotzdem sowas, ja, einfach Gruseliges an sich. Und ansonsten ist mir auch der Hammer noch aufgefallen, mehrfach, wo ich dachte, doch irgendwie auch cool. Irgendwie, aber er wirkt irgendwie fast ein bisschen unpassend für den Film. Ich weiß gerade gar nicht, was ich so damit assoziiere. Irgendwie eher wie aus so einem Comic fast, aber hat mir trotzdem gut gefallen. Ich glaube, so die beiden sind es.
So gruselig wie die Geister ist ein bisschen auch das Drehbuch geworden, André, muss man sagen. Da taucht plötzlich so eine Figur wie die Kalina auf, die Ex-Geliebte oder die Geliebte von Onkel Cyrus, taucht plötzlich einfach im Haus auf. Ich finde die Figur super dumm. Die redet einfach auch komplett nur Schwachsinn und dient offensichtlich einfach nur als Story-Device und als Expositionsfigur und spielt sonst keinerlei Rolle. Sie soll quasi das erklären, was man vorher irgendwie mittels des sonstigen Geschehens nicht erklären konnte. Erzählt sie halt kurz in einer Minute runter und plötzlich taucht natürlich auch noch Onkel Cyrus wieder auf. Da haben wir es dann komplett und dann wird sozusagen dieser finstere Plan dort entlarvt. Muss ich sagen, war mir auch schon wieder ein bisschen zu viel Humbug. Das war, ja, also ich habe kein Problem damit gehabt, dass das alles so actionreich ist, dass das alles so schnell ist. Das war für mich vollkommen in Ordnung, aber was denn dort auf erzählerischer Ebene passiert, ist halt ja kompletter Nonsens. Und ich kann auch nicht sagen, dass mir dieser Nonsens per se Spaß gemacht hat irgendwie. Also ich hätte da dann das vielleicht sogar noch entschlackter gemacht, als es ist.
Ja, auf jeden Fall.
Hier irgendwas noch mit diesem Buch dort und die Geistermaschine und alles, ne?
Ja, da sieht man halt, wie schnell man halt dann, also die Story ist eh dünn, aber wie sehr man dann alles noch auf den Kopf drehen kann und noch unübersichtlicher und dümmer machen in den letzten Minuten irgendwo, ne? Also die dient ja dann auch nur noch diesem Twist, dass er noch lebt, dass sie halt die natürlich nur verarscht hat und ach, keine Ahnung. Ich musste auch bei dieser Figur irgendwie, ihr kennt ja wahrscheinlich die Killerhand.
Ja.
Diese Horror-Comedy, da taucht auch später so eine Kriegerin auf, irgendwie eine Druidenkriegerin, die diese Geisterhand schon, also diese Monsterhand kennt und sie jagt so, die auch so random eingebaut wird. Und da ist es aber egal, weil es halt eine Comedy ist und alles eh schwachsinnig ist. Aber hier in einem Film, der sich halt eh so ein Ticken trotzdem irgendwo dann doch eben zu ernst nimmt, oder man nicht weiß, wie Theresa schon gesagt hat, dass man nicht ganzheitlich weiß, so soll ich jetzt eigentlich amüsiert sein oder soll ich mich gruseln, da wirkt das halt noch bescheuerter irgendwie, dass sie halt einfach plötzlich im Haus ist und dann ja auch, wird ja sogar gefragt, wie kommst du hier rein, ne? Weil das Haus ja vorher quasi, wird ja gezeigt, dass es unter Lockdown gestellt wird. Und dann so, ja, ich habe eine kurze Öffnung genutzt, aber jetzt ist sie auch zu, die geht doch nicht mehr auf.
Ja, ja, ja.
Das erklärt sie sogar noch auf der Tonspur so, das geht jetzt auch nicht mehr auf. Das weiß sie auch. Das ist alles so dumm. Und dann halt, wie gesagt, dient sie halt nur den Plot-Twist, so, ja, die sind ein Paar und dann bringt er sie ja trotzdem quasi um oder lässt sie zurück, weil sie halt nur dafür da war, Arthur anzulocken. Ey, da dreht sich der Film wirklich oder das Drehbuch nochmal viel im Sarg um, so selbst schon, obwohl sie es vorher schon beerdigt hat. Das ist leider großer Quatsch und da muss man dann auch einfach wirklich den Kopf ausmachen, weil es einfach blödsinnig ist.
Da steht sich ziemlich viel dann selbst im Wege, ne? Dass sie dann auch immer noch wieder die Mutter einbauen müssen, die natürlich auch als Geist plötzlich da ist und da muss der Vater erst die Trauer überwältigen.
Ja, da fällt ihnen dann noch ein, dass sie halt echt mal einen Plot hatten eigentlich, ne? Das ist unterschwellig. Das ist halt alles im letzten 5 Minuten abgehandelt, das ist so doof.
Und ich finde halt diesen finsteren Plan von Onkel Cyrus, der ist halt so kompliziert, finde ich, und wieder auf so vielen Zufällen basiert, dass das irgendwie funktioniert alles und dass Arthur dann plötzlich zum 13. Geist wird und sowas. Das ist alles, also das ist schon, Pascal würde sagen, sehr viel Suspension of Disbelief ist hier notwendig. Und da sind dann halt, ne, auch im Finale passieren dann so absurde Sachen, ne, dass die Kinder da plötzlich auf diesem Plateau dort gefangen sind, wo sich diese Dinger da umherkreisen und der Vater dann einfach wie in so einem Videospiel-Quicktime-Event da so reinspringt und
ihn befreit.
Ja. Das ist schon wirklich richtig käsig irgendwie, muss ich sagen. Da hat es mich dann auch ein bisschen aufgeregt dann, wie das alles aufgelöst wird und auch, dass das Kindermädchen dort irgendwie Sachen da einfach verschiebt und durcheinander bringt und so weiter und das dann irgendwie für die Lösung des Films sorgt. Also das war mir alles ein bisschen, ja, da merkt man irgendwie, die hatten ein paar wirklich coole Ideen, aber so richtig austariert haben sie das dann irgendwie nicht. Das ist halt ein bisschen schade,
ja,
weil...
vor allem zeigen sie ja vorher, wie kompliziert anscheinend diese Mechaniken des Hauses sind. Durch Zufall rumgeschiebe löst sie dann irgendwie alles und alles ist dann plötzlich geregelt und ach, keine Ahnung. Das ist sehr, wie du schon sagst, alles an Zufälle gebunden und dann werfen die Geister ja auch den Cyrus am Ende in diese Klingen rein, der nur gefilmt hat, doch aus Versehen durchfliegt, weil Arthur ist ja auch durchgesprungen, dass er es nicht mal schaffen, weil er genau die Lücke erwischt. Ja, es ist, wie gesagt, es ist alles an Zufälle gebunden, es ist alles hingebogen, hoch 10. Es ist wirklich ganz, ganz großer Käse.
Kommen wir, du hattest ja vorhin darum gebeten, dass wir noch mal ein bisschen über die Wirkung der Gewalt sprechen. Kommen wir vielleicht jetzt mal an der Stelle dazu. Ja, ich finde es auch ein bisschen, also ich glaube, wir sind uns, glaube ich, einig. Und das ist so ein bisschen der Punkt, warum die Gewaltwirkung so ist, weil man es halt nicht gewohnt ist, dass Geisterfilme doch relativ explizit sein können, wie es dieser Film hier ist. Also mir fallen da jetzt so auf Anhieb erstmal keiner ein. Zumindest keiner, der vorher das schon so gehandhabt hat, wie hier 13 Ghosts. Und gerade der Kill am Anwalt, der bleibt doch ziemlich hängen. Ich muss sagen, immer wenn ich den sehe, dann fällt mir doch wieder ein, okay, das ist vielleicht sogar einer meiner absoluten Lieblingskills, also so, sagen wir mal, Top 30 vielleicht aus Horrorfilmen, wie er dort von dieser Glastür wirklich einmal in der Mitte halbiert wird, also nicht vertikal. Warte mal. Nicht horizontal, sondern vertikal. Und das auch wirklich super getrickst ist. Also dafür, dass es handgemacht ist, sieht es wirklich richtig, richtig stark aus. Und dieser Kill ist, glaube ich, so ein bisschen stellvertretend, wie es bei Ghost Ship dieser Opening-Kill ist, ne, wo alle halbiert werden durch dieses Drahtding dort. Das ist so das, was, glaube ich, an Gewalt hängen bleibt an beiden Filmen. Ansonsten gebe ich dir recht, ist der Film ja nicht drastisch. Wir haben ja schon gesagt, es wirkt so ein bisschen so, als würde da vielleicht in der Post-Production schon ein bisschen was rausgeschnitten worden sein. Der Rest ist eigentlich nicht so brutal. Es spritzt zwar immer relativ viel Blut so, gemessen daran, dass es, wie gesagt, ein Geisterfilm ist. Aber ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Ambivalenz in der Gewalterstellung, würde ich sagen. Theresa, du hast ja auch vorhin gesagt, dass du den Film auch nicht so als brutal angesehen hast, ne? Auch aufgrund der Tonalität.
Ich finde tatsächlich, bei dem Kill hat mich ein bisschen gestört, dass das Blut so ein bisschen aussieht wie Marmelade, was da so hängt. Und deswegen hat der für mich tatsächlich gar nicht mal gedacht, so, oh wow, was ist das? Sondern deutlich besser, als ich es erwartet habe schon, weil ich halt wirklich so richtigen CGI-Crap erwartet habe. Aber trotzdem dachte ich so, naja gut, ist jetzt halt so. Aber ja, ich finde halt, das, was dann irgendwie dort passiert, ist ja auch zum Teil gar nicht mal so unbrutal, sag ich mal. Natürlich immer Frage des Maßstabs, aber ja, wenn dann irgendwie direkt danach wieder ein Spruch gekloppt wird, dann ja, verliert das irgendwie für mich so ein bisschen an Wirkung. Ich finde das jetzt aber auch nicht schlimm, wenn es halt eben durchgezogen wird. Gleichzeitig habe ich halt das Gefühl, dass die Sachen dann auch eben nicht richtig gewertschätzt werden, halt auch vom Film selbst nicht, weil er sich dann selbst nicht so richtig ernst nimmt. Das finde ich halt schade, weil die Ideen sind ja da, um einen richtig guten Film zu machen, aber es wird dann halt echt immer so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Also vor allem eben jetzt von dem Kindermädchen, wo ich mir so dachte, so pff, die ruiniert fast den kompletten Film irgendwie.
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich finde das auch spannend, dass sie dort wirklich so viel Mühe investiert haben, dieses krasse Set aufzubauen und wirklich die Geister sind alle handgemacht, geiles Make-up und auch der Gore ist komplett handgemacht, André. Ne? Man hat sich eigentlich super viel Mühe gegeben, nur das Ergebnis passt dann irgendwie nicht so ganz. Ne? Aber ja, wolltest du noch was sagen zu diesem Thema?
Was ich ja vorhin vor allem meinte, ist, dass ich sage, der Film wirkt trotzdem, finde ich, auf seine Laufzeit die ganze Zeit, als wäre der irgendwie hart. Und ich glaube, es liegt an den Geisterdesigns, weil die halt teilweise abstrakt sind, weil sie halt irgendwie auch so ja, so brutal aussehen, ne? Wie gesagt, sie haben so eine, ich finde halt, die sehen einfach sehr geknechtet aus und sehr gewalttätig und sehr, die haben Wunden, die sind irgendwie angekettet und hast du nicht gesehen, durch, mit Nägeln durchtrieben.
Ja.
Und dadurch, dass du sie halt sehr viel siehst im Film, hast du ganz...
Die haben fast ein bisschen also nicht ganz so surreal, aber irgendwie haben die so ein bisschen auch... Ja, ne?
Ein bisschen. Ja, aber ich finde, dadurch hast du irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, du guckst irgendwie ein Haar, also irgendwie hat das, da kriegt dadurch eine Härte, weil die halt irgendwie sehr gepeinigt aussehen die ganze Zeit.
Dabei gibt es eigentlich nur einen tatsächlichen Mord durch einen Geist,
genau,
und der in der Anfangssequenz. Und da später sind es ja alles so provozierte Unfälle, nenne ich sie mal. Oh, nee, der Mord an Dennis, ne? Das war der, den sie tatsächlich ausgeführt haben, ne?
Das ist, wo der Moloch ihn da an diesem Pfeiler zerbricht, ja, genau, ihn so gegendrückt und das Rückgrat bricht. Und sonst, ja, sonst fügen sie halt nur so Kratzwunden zu, ne? Und kratzen halt die Haut auf oder so. Genau, aber so hart, sonst geht's gar nicht zu. Aber irgendwie, sage ich ja, irgendwie durch die Ästhetik, gerade der Geister, die Masken, die Kostüme, hat er irgendwie so eine gewisse Brutalität, fühlt sich irgendwie so an, als ob er das nicht ist. Er hat eine gewisse Härte die ganze Zeit durchgehend, finde ich, obwohl er eigentlich nicht explizit wird in den meisten Fällen. Ja, ist schon spannend.
Im Prinzip ist es auch, ne? Also der hat auch super viele Jumpscares. Also das ist schon eigentlich Geisterbahnhorror, wie wir immer so schön sagen,
par
excellence, ne? Also das geht, ist ja
im wahrsten Sinne, da geht der Tür auf, einer kommt raus, macht Buh, nächste Tür auf, also ist ja wirklich so.
Oder einer setzt sich eine Brille auf, Buh, Geist an der Scheibe, so. Das sagt ja sogar Matthew Lillard im Film sogar, ey, hört doch mal auf mit dem Kack immer, jedes Mal, wenn ich die Brille aufsetze, erschreckt ihr mich so, ne?
Ja, genau, es ist auch da wieder gecallt und du könntest sogar halt theoretisch eine 13 Ghosts Geisterbahn nachbauen, fährst halt durch das Haus und lässt dich halt von diesen 13 Geistern erschrecken. Ja. Also,
das wäre ganz schön cool.
Mehr Vorlage gibt's ja quasi gar nicht, ja.
Das ist ja wirklich cool.
Da würde ich direkt hinfahren.
Es passt auch, irgendwie alles zusammen. Ne? Wir haben schon ein bisschen über den Style des Films gesprochen. Der hat auch ein sehr spezielles Editing. Ne? Wir haben es gesagt, dieses MTV-Style wird hier auf die Spitze getrieben. Ich fand es ehrlich gesagt auf die Dauer des Films sehr, sehr anstrengend, weil irgendwie dauernd hast du irgendwie so flashy Images dort, Strobe Lights, ne, irgendwas blitzt immer auf, super hektisch geschnitten, alles unübersichtlich und das ist echt so, sage ich mal, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber für Epileptiker müsste es da eigentlich eine Warnung geben vor diesem Film, also das ist schon echt ein bisschen übel. Ging mir ein bisschen auf den Zeiger, muss ich sagen. Ich verstehe, wo es herkommt, ne, das ist halt damals so gewesen, es gibt zig, 100 Filme, die so mit dieser Ästhetik spielen, Ästhetik in Anführungszeichen, aber ich muss sagen, das ist, ja, Theresa, du hast es vorhin schon gut gesagt, ne, das ist überhaupt nicht zeitlos, also mir ging es total auf Keks.
Ja, vor allem, es sind halt nicht nur diese Schnitte und die sind ja auch richtig laut, also wie so ein Kameraauslöser jedes Mal im Grunde genommen. Also man hört den Schnitt auch. Und dann hast du ja auch immer mal so, weiß ich nicht, so Slow-Mo-Effekte, die da trotzdem noch drin sind, wenn irgendwie dann Matthew Lillard schreit und man denkt sich so, warum ist das jetzt, warum habt ihr euch dazu entschieden, das jetzt so darzustellen? Aber ja, das ist halt einfach ein Kind seiner Zeit. Entsprechend verstehe ich, wenn es nervt, aber bin ich da jetzt gar nicht so streng mit. Aber ja, ich dachte mir auch an manchen Ecken so, ja, na gut, ne? Müssen wir jetzt durch, dass das ein Film von 2001 ist, ist jetzt halt so.
Müssen wir jetzt durch, finde ich ein gutes Fazit für die Audiovisuals, definitiv, ja. Bei jeder Slow-Mo habe ich geschrien, wirklich innerlich. Es nervt so krass.
Die habe ich noch vergessen, die Slow-Mos.
Die sind auch so unnötig und bei den ganzen Flash-Cuts, bei den Geistern, ne, also die bestehen ja aus Flash-Cuts. Sie haben sich gedacht, okay, wie kann man Geister irgendwie gut inszenieren und klar machen, dass es halt Geister sind und nicht einfach nur rumlaufende Monster, ne? Dann im Grunde hast du ja kein Standbild von den Geistern, sondern das sind immer so kleine Flashcuts, die bewegen sich ständig durch Flashcuts. Und ich dachte mir irgendwann so, Alter, ich will doch mal so einen Geist einfach nur mal sehen, weil die ein cooles Design haben, aber du kannst die gar nicht richtig ausmachen, weil die so schnell geschnitten und geflasht ist. Und ja, wie gesagt, ich verstehe die Intention, wir wollen das halt geisterhaft wirken lassen, deswegen sind sie halt so ein bisschen verschnitten. Aber es ist so anstrengend zu gucken, leider. Ja, absolut. Also das ist wirklich komplettes MTVs over Style over Substance, aber leider eben nicht so geiles Style over Substance wie in Zombieland, sondern einfach wirklich aus heutiger Sicht leider einfach komplett aus der Zeit gefallen und noch anstrengend.
Was mir noch ganz gut gefallen hat, war dann das Ende, als dort wirklich das aufwendige Set in die Luft gejagt wurde, irgendwie alle Scheiben dort zerspringen, alles explodiert. Keine Ahnung, wie die da lebend rausgekommen sind, aber das fand ich, war nochmal richtig cool. Das hat mir gefallen und hat mich am Ende dann auch so halbwegs versöhnlich gestimmt. Wie ihr das gesehen habt, könnt ihr mir gerne schon mal in euren Fazits präsentieren. Theresa, mach mal den Anfang heute.
Ja, gerne. Ich finde, dass der Film viele Chancen verschenkt, weil die Geister sind unfassbar cool. Ich mag prinzipiell die Designs auch. Und jetzt, wo ich mir auch noch mal die restlichen ein bisschen genauer angeguckt habe, weil, wie André sagt, man sieht die eigentlich nie in Gänze. Und ich glaube, deswegen gehen auch viele unter. Denke ich, man hätte mit denen viel mehr machen können, wenn man denen irgendwie vielleicht ein bisschen mehr Raum gegeben hätte. Oder man hätte vielleicht nur 7 Geister genommen und die dafür halt anständig eingebunden. Vielleicht sind 13 Geister auch einfach ein paar zu viele, um die adäquat in so einem Film zu verwursteln. Oder 12, je nachdem. Naja, anyways, das mit dem Haus fand ich auch echt unfassbar cool und war wirklich direkt geflasht und dachte mir, als ich den jetzt das erste Mal gesehen habe, auch tatsächlich so, naja, mit der Basiskulisse kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Und ich finde, das ist, glaube ich, das größte Glück, das dieser Film hat, dass er das so gewählt hat, dieses Setting. Weil in einem ganz regulären Haus oder in irgendeiner alten Villa oder so, wäre der, glaube ich, noch mal ein bisschen schlechter abgeschnitten, weil das einfach echt was Besonderes ist. Und eben ja auch die Geister-Designs auch wirklich irgendwie was Besonderes sind. Manche mal mehr, andere weniger und insgesamt finde ich das aber richtig klasse. Jetzt halt aber das große Problem, es wirkt halt eben alles nicht so richtig, weil das schon ein bisschen lächerlich auch alles ist. Also alleine, ich habe ja schon gesagt, das Kindermädchen, wenn die dann so ist, so, Miss Maggie putzt keine Fenster, okay? Wo ich mir so dachte, so, ja, na, warum? Warum? Und auch am Ende, wo sie dann halt einen auf DJ macht, dachte ich mir so, das kann jetzt nicht die Auflösung für dieses Problem sein. Ich ertrage das nicht, dass das jetzt die Rettung ist, weil es so lächerlich ist. Gleichzeitig ist der Film da auch die meiste Zeit relativ konsistent mit, dadurch, dass man immer mal solche Einfälle hat, dass ich das dann halt einfach für mich als einen etwas albernen Film eingestuft habe, wo ich dann auch damit umgehen kann, dass der halt einfach ein bisschen albern ist. Trotzdem finde ich, ist es halt viel verschenktes Potenzial und das finde ich einfach schade. Ich finde, den kann man auf jeden Fall, ja, ist ein kurzweiliger Spaß und mir hat der auch wirklich Spaß gemacht und ich bin dann da am Ende bei 3 Sternen, also weil er eben, ja, was so das Charakterbuilding angeht, Defizite hat, der ja, Humor an manchen Ecken dann doch halt eben auch zu drüber war. Also ich glaube, eigentlich ist es nur halt da hier die Miss Maggie gewesen, die mir so viel Probleme gemacht hat. Ich glaube, wenn die nicht dabei gewesen wäre, wäre die Lage schon viel besser gewesen. Die hat echt einiges verkackt für mich. Ja, genau, 3 Sterne.
Ja, ich finde eigentlich, dass der Film gut losgeht, hat einen ziemlich gelungenen Einstieg. Der Film kann eigentlich, ich habe es vorhin ja gesagt, man hätte vielleicht auch überlegen können, ob man es ein bisschen ruhiger angehen lässt. Aber in der Summe, wenn man sich den ganzen Film betrachtet, ist das schon richtig, dass der Film mit so einem rasanten Tempo voranschreitet. Er hat eine großartige Kulisse, er hat schaurige Geister, die echt mega gut aussehen, ein paar nette Splatter-Einlagen, einen meiner absoluten Lieblingskills. Aber gleichzeitig hat der Film auch echt eine mangelhafte Figurenzeichnung. Eine Story gibt's eigentlich nicht. Das, was der uns versucht zu erzählen, ist total bescheuert. Die Besetzung reißt sich kein Bein aus. Lediglich Matthew Lillard, der versucht halt mit Overacting so ein bisschen für Aufsehen zu sorgen, was ihm eigentlich auch gelingt. Shannon Elizabeth ist so ein Bonus, sage ich jetzt mal, zumindest aus Jugendsicht damals betrachtet. Aber ist halt auch nicht die beste Schauspielerin. Aber in der Summe ist der Film trotzdem, finde ich, ein bisschen underrated, weil im Grunde ist das eine sehr nette, rasante Unterhaltung. Man sieht die deftigen Fehlentscheidungen, die dort in Sachen Storybuilding, Charakterentwicklung und so weiter gemacht wurden. Aber ich finde, man wird komplett entschädigt dadurch, durch dieses großartige Set, durch die coolen Geister. Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, dass man den Film trotzdem eigentlich echt gut gucken kann, wenn man eben weiß, dass es jetzt irgendwie kein Horrormeisterwerk ist. Also ich bin da auch bei ganz souveränen 2,5 Sternen. Ich finde, der lässt sich einfach gut weggucken, ohne dass er jetzt nachhaltig in Erinnerung bleibt. Was auch dafür spricht, dass man den Anfang immer wieder vergisst, André.
Ja, absolut. Also ich war auch echt, ja, wie gesagt, habe ich letzte Folge schon gesagt, sehr gespannt, wie er wirkt, weil ich ihn wirklich auch ewig jetzt nicht gesehen habe. Und war immer, also war vor allem wieder überrascht, wie er anfängt, war aber auch immer zwischendurch wieder überrascht, weil ich doch einiges eben nicht mehr auf dem Schirm hatte. War aber auch im Großen und Ganzen leider halt wieder ein bisschen underwhelmed eben auch, weil ich ihn irgendwie besser in Erinnerung hatte. Oder ja, ich hatte im Kopf abgespeichert, dass ich mir damals, also dass mir damals echt ganz gut gefallen hat. Und heute muss ich doch eben sagen, aus der Perspektive wieder, ja, er kränkelt halt auch an vielen Stellen, die ihr auch schon genannt habt, Figurenzeichnung, Story und so weiter und so fort. Er hat echt viele Punkte, wo man sagen kann, hui, da haben sie sich richtig vergriffen. Letztendlich macht der Film aber trotzdem halt Spaß im Kern. Und das rechne ich ihm an so. Er ist kurzweilig, er hat Tempo, die Geister sind mega cool. Das ganze Setting ist nice, das Haus, das macht alles großen Spaß irgendwie. Und da in dem kleinen Kosmos, in dem er sich bewegt, funktioniert das auch alles richtig gut. Und dann kann man eben hier und da auch über Dinge hinwegsehen. So, wie gesagt, dass das Ganze wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen ist und sich auch, also ne, im Horror-Kosmos-Sinne, aber die Story halt so sich auch dann nochmal verstolpert am Ende und halt so hanebüchen wird und auch irgendwie nicht richtig weiß, wie man Sachen auserzählt. Also das Skript ist halt einfach, das ist ein Riesenproblem und das merkt man halt überall. Von daher habe ich ihn echt auch noch ein bisschen abgewertet letztendlich. Und aber im Kern bleibt es dabei, dass mir halt viele Versatzstücke eben gefallen, eben im Kern eben vor allem eben die Geister und eben dieses Haus und wie sie sich da bewegen und die Einzelelemente dann sorgen trotzdem für eine kurzweilige Unterhaltung, die man auch heute echt noch machen kann, wenn man eben vor allem aber auch nochmal zwei Augen zukneift bei der ganzen MTV-Look-Geschichte und bei den vielen Jump-Cuts, die eben heute mal wieder eher für Augenschmerzen sorgen als für die damals gewollte Coolness. Und ich bin jetzt trotzdem dann bei 2,5 gelandet. So, es ist immer noch unterhaltsam und ich mag ihn auf eine gewisse Weise eben immer noch, gerade eben für die Geister und die Designs, und plädiere einfach wirklich nochmal für ein Remake des Films mit den gleichen Geistern, aber eben mit einer cooleren Story oder so. Weil ja, verschenkt ist es auf jeden Fall in dem Sinne. Von daher, das ist wirklich ein bisschen schade. Aber ja, ganz abwerten möchte ich ihn trotzdem nicht, wie gesagt. Ich verstehe, wenn man den Film fürchterlich findet. Ich verstehe aber auch eben, wenn es so eine Art Guilty Pleasure für jemanden ist. Er hat von beiden Seiten irgendwie Dinge. Und für mich bleibt es der gute Mittelwert und unterhalten war ich auf jeden Fall.
Was war deine Sterne?
2,5.
2,5. Ich war ein bisschen verwundert tatsächlich, weil du hattest, glaube ich, eine deutlich höhere Wertung vorher.
Ich hatte mal 3,5, ja.
Ja, und die habe ich gesehen und ich dachte so, okay. Also da bin ich ja mal gespannt, ob das Bestand hält, dachte ich.
Ja.
So.
Ja, ja, das konnte auf jeden Fall nicht. Nee, dafür muss man doch zu viele Sachen abziehen.
Aber demnächst im Kino This Summer, Andre Hecker and A24 presents Three Ghosts. Jetzt mit mehr Hintergrund.
13 Ghost Story.
Ja, oder so, ja, genau. Oder einfach nur, hier, wie hieß es, Ghost, eine Nachricht von Sam, da hast du nur einen Geist.
Ghost, 13 Messages from Sam.
Das war's für heute. Wir reden in der nächsten Woche, für diejenigen, die unseren Sendeplan kennen, nicht wundern, wir tauschen einmal zwei Wochen, weil Theresa ist nächste Woche nicht da, aber sie möchte unbedingt bei der Filmbesprechung des eigentlich für nächste Woche angedachten Films dabei sein. Deswegen tauschen wir und André und ich besprechen dann nächste Woche From Beyond.
Sorry,
was war das? Ach so, ich dachte, das war jetzt ein Alarm, aber das war ein zustimmendes Ich dachte gerade, okay, was...
Nein, das war ein Alarm, es war ein Freudenalarm.
Freudenalarm. Ich bin sehr gespannt. Die langjährigen
HörerInnen
unseres Podcasts wissen ja, ich bin jetzt kein großer Stuart Gordon-Fan, überhaupt nicht. Und deswegen bin ich gespannt. Ich kenne den Film nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. Und vielleicht kann mich dieser Film ja mal eines Besseren belehren. Schauen wir mal.
Endlich und wieder
Lovecraft-Experte André ist ja auch da. Also ja. Von daher kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin. Freut euch darauf. Wir haben jetzt auch einen Threads-Account, ne? Könnt ihr mal gucken, wenn ihr einen Instagram-Account zum Beispiel habt, könnt ihr uns da auch folgen. Schaut bei uns auf Steady vorbei, da gibt es wieder demnächst eine Watch-Party, es gibt ein paar Shorties, es gibt zum Beispiel zum neuen Alex Garland-Film Civil War gibt es ab heute einen neuen Shorty zu hören. Und schaut auch unbedingt auf unserem Discord vorbei, da könnt ihr mit uns chatten und euch und mit uns austauschen über alles Mögliche und die Welt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Heute mit Theresa, André und mit mir. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.
They're coming to get you, Barbara.